Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Jedes Jahr sterben über 100 Leute, glaube ich, durch Kokosnüsse, die dir auf den Kopf fallen. Also derselbe Strand, an dem man Angst hat, von einem Hai gefressen zu werden, ist diese Palme, die du schlägst, ist deutlich gefährlicher für dich.
Also eigentlich hätte man ganz viele Palmen ins Kolosseum stellen müssen mit Kokosnüssen daran und das wäre eigentlich gefährlicher für die Gladiatoren gewesen. So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Wir möchten heute über Gladiator 2 reden und dabei sind einmal mein Kollege Fabian, den ihr auch als Host von GHV Mac kennt. Hallo Fabian.
Hallo.
Und dann noch Marco, der auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur Filme analysiert. Hi Marco.
Hi. Und ab und zu natürlich auf GigaTV auch was.
Ja,
macht.
Genau. Davon bin ich jetzt ausgegangen, dass Leute das natürlich wissen. Ja, ich bin natürlich auch hier. Ihr kennt mich auch von GRTV Mac und aus diesem wundervollen Podcast. Und ja, aber bevor es um Gladiator 2 geht, muss ich euch noch eine wichtige Frage stellen. Es gab ja vor einiger Zeit mal einen TikTok-Trend, bei dem vor allem viele Frauen festgestellt haben, dass Männer überdimensional viel ans Römische Reich denken und sie eher nicht. Und ich muss auch sagen, ich denke jetzt, oder habe jetzt vor diesem Film jedenfalls, nicht so oft willkürlich dran gedacht, aber wie sieht das denn bei euch aus? Denkt ihr zwischendurch einfach mal so ans Römische Reich?
Muss man dazu nicht sagen, der Trend beruhte doch darauf, dass es ja eigentlich totaler Quatsch ist, dass Männer behaupten, so oft ans Römische Reich zu denken.
Ja, aber ich weiß halt nicht, es kam dann ja raus, dass das ja doch einige Leute anscheinend tun, oder nicht?
Willst du zuerst, Fabian? Weil ich glaube, ich habe eine längere Antwort drauf.
Okay, du hast eine längere Antwort.
Oha, ich
also
bin
es ist einfach TikTok. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ich kann das nicht verstehen, diesen Trend. Und ich denke natürlich auch überhaupt gar nicht ans Römische Reich. Wobei ich muss man dazu sagen, in Augsburg wohne. Und in Augsburg kannst du gefühlt kein Pflasterstein umdrehen, ohne auf irgendein altes römisches Feldlager zu treffen. Deswegen ist es immer, wenn hier irgendwas gebaut wird, dauert es immer dreimal so lang, weil erstmal die Archäologie kommen muss, um die römischen Münzen zu zählen und so. Aber ich denke da überhaupt nicht dran und ich finde solche Umfragen auch immer sehr weird, weil dann immer, wenn es heißt, ja, Männer denken dreimal am Tag ans Römische Reich, dann denke ich mir, offensichtlich bin ich kein Mann, denn ich denke weniger als dreimal am Tag ans Römische Reich.
Ich glaube auch, diese Umfragen sind eventuell nicht so hundertprozentig wissenschaftlich basiert. Aber ich finde es krass, dass du nicht so häufig ans Römische Reich denkst, obwohl du quasi auf dem Römischen Reich stehst. Aber
richtig.
Marco ja anscheinend häufiger. Jedenfalls
kommt jetzt eine Story. Es hat jetzt auch gleich eine Verbindung zu GigaTV, weil ich meine, als das viral ging und Thema war auf Social Media, da habe ich gerade an einem Video zu Warhammer 40k für GigaTV gesessen. Die Henry Cavill-Serie. Mm. Und Warhammer ist verstrengend verbunden mit dem Römischen Reich. Also gerade das Imperium, das da auch in der englischen Fassung Imperium heißt, damit man auch wirklich auf der richtigen Seite ist. Und ich habe sogar in dem Video über die Verbindungen zum Römischen Reich gesprochen. Und da habe ich gedacht, ja, Moment, also zufälligerweise diese Behauptung einmal die Woche stimmt jetzt definitiv für mich.
Ja.
Aber dann habe ich auch ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Also das ist natürlich Frage der Definition. Setze ich mich einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr irgendwo hin und denke kurz über das Römische Reich nach? Wahrscheinlich nicht. Also sogar so gut wie nie.
Für mich klang es jetzt so, als wenn Leute halt so darüber nachdenken, als wie ich, wenn ich darüber nachdenke, was ich als nächstes esse, was halt auch jeden Tag regelmäßig passiert. Und ja, gut, aber ich weiß nicht, so willkürlich scheint es ja dann vielleicht doch nicht zu sein, jedenfalls anhand dieser qualitativen Umfrage nicht.
Ich sehe halt die kleinen Verbindungen schon. Also ich bin halt aus Rheinland-Pfalz. Also Rheinland-Pfalz ist, das war noch römisches Reich. Das war mit Trier eine der größten Städte außerhalb Roms sogar in Rheinland-Pfalz gewesen. Und es gibt halt immer so kleine Dinge, wo ich dann immer wieder dran erinnert werde. Also zum Beispiel, dass mein Vater klein ist. Ich habe irgendwann den Funfact gelesen und das hat mich dann nie wieder losgelassen, dass mein Vater, dass überhaupt alle Menschen im Südwest und Süden Deutschlands im Durchschnitt kleiner sind als die im Norden. Was jetzt witzigerweise das hier bestätigt, weil ich bin kleiner als Fabian.
Und ich bin auch relativ groß.
Siehst du, wir haben die anekdotischen Beweis dafür, dass das stimmt.
Ich bin 1,80, also.
Ach du bist ja wirklich größer als ich. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe gedacht,
vielleicht bin ich auch größer als du.
Nee, du bist größer als ich. Ich bin
1,76. Ja, ich bin aus Norddeutschland.
Von meinem Vater bin ich ein Riese. Also ich bin den ganzen Kopf größer als er. Ja, okay, und das hängt halt damit zusammen, dass das Römische Reich eben bis in den Süden Deutschlands vorgedrungen ist und dass sich dass der Genpool sich vermischt hat. Und die Menschen aus dem Süden waren eben kleiner als die Menschen aus dem Norden und deswegen sind Menschen in Süddeutschland statistisch gesehen ein bisschen kleiner als die Menschen in Norddeutschland. Es ist ist halt so typisch, das sind so die kleinen Sachen, bei denen ich immer drüber nachdenke. Jetzt halt natürlich Gladiator, allein schon dein Titel, ne? Natürlich, ich gehe in einen Gladiator-Film rein und denk, ja, ich schaue jetzt halt Gladiator. Aber dass der Film halt Gladiator 2 mit dem römischen 2, was wir schon lange bei Filmen nicht mehr hatten. Wir hatten jetzt sehr oft die arabischen Ziffern. Und mittlerweile ist ja Trend im Filmmarketing, dass man keine Zahlen mehr an den Film setzt, egal wie oft diese Fortsetzung schon gekommen ist oder welche Fortsetzung es ist, weil man die auch die Leute abholen will, die Filme davor nicht geschaut haben. Es ist komplett unüblich mittlerweile, Zahlen in Fortsetzungen zu haben. Achtet mal drauf, so in den letzten 10 Jahren, das ist so ein Marketing-Trend. Und deswegen ist mir bei Gladiator auch nochmal aufgefallen. Und dann denke ich doch auch schon, also in der Theorie habe ich gerade Gedanken, die mit römischen Zahlen, mit allem, was mit Rom zu tun hat, irgendwo drin ist. Und wegen diesem viralen Trend habe ich dann wirklich so die nächsten Wochen und Monate mal darauf geachtet. Und dann kamen auch so Sachen, ich habe irgendwas über Rebel Moon gemacht, auch schon wieder Römisches Reich, auch wieder Imperium. Mir ist es dann erst so richtig aufgefallen, wie sehr das noch in unserer Kultur ist. Sitze ich da und denk drüber nach? Nein. Aber sehe ich die ganze Zeit Sachen, die mit Rom zu tun haben und habe das schon komplett verinnerlicht? Eigentlich ja. Und eigentlich auch jede Woche. Aber bestimmt nicht nachdenklich in meiner Sitzecke. So,
ja, okay. Nee, es ist ganz interessant. Mir war auch gar nicht bewusst jetzt vor diesem Podcast, dass ihr beide quasi ja eigentlich in so Gegenden wohnt oder gewohnt habt, wo so viel noch von Rom quasi zu sehen ist. Aber ja, gut auf jeden Fall, dass wir das geklärt haben, bevor wir uns gleich ins Universum der Gladiatoren begeben. Aber bevor das geschieht, erstmal ein bisschen Werbung. Wollt ihr unsere Videos bald auf einem neuen Handy gucken? Dann schaut euch doch mal die Angebote der Vodafone Black Weeks an. Die laufen noch bis zum 4. Dezember und ihr könnt euch zum Beispiel euer neues Lieblingssmartphone ab 1 Euro sichern. Außerdem könnt ihr euch gleich noch unbegrenztes Datenvolumen im Tarif Gigamobil M für 39,99 Euro buchen. Damit könnt ihr auch von unterwegs alle neuen Videos auf YouTube ansehen und seid weiterhin up-to-date in der Film- und Serienwelt. Mehr Infos und viele weitere coole Deals findet ihr unter dem Link in der Videobeschreibung. Aus der Werbung rein ins Geschehen. Es gibt jetzt ja einen zweiten Gladiator-Film mit Paul Mescal und Pedro Pascal in den Hauptrollen, der nach den Ereignissen vom ersten Film spielt. Und ich erzähle vielleicht nochmal, worum es grundlegend ging im ersten Film. Um Maximus, einen angesehenen römischen General, der von Kaiser Commodus verraten wird und in die Sklaverei gerät. Und er wird dann zum Gladiator und will ja eigentlich seine Familie rächen, aber auch vor allem wieder mit ihr vereint sein. Und am Ende gibt's dann halt diesen letzten dramatischen Kampf mit Commodus, bei dem dann Spoiler, beide sterben. Und Teil 2 knüpft jetzt daran an, ein neuer Protagonist mit mehr oder weniger mysteriösem Background wird versklavt und zum Gladiator und tritt dann quasi die Nachfolge von Maximus an. Aber bevor wir darüber reden, ob er das geschafft hat, vielleicht nochmal an euch beide. Wie hat euch denn der erste Teil eigentlich gefallen? Vielleicht Fabian erstmal?
Ich habe den jetzt neulich nochmal mir angeschaut für unser GigaTV Mac Video. Wir haben ja ein GigaTV Mac Video über Gladiator, danach siehst du Gladiator mit anderen Augen gemacht. Schaut euch das gerne an nach diesem Bitcast. Und da sind mir so viele Sachen aufgefallen, dass der Film halt, obwohl er ja schon 24 Jahre alt ist, immer noch echt richtig gut aussieht und sich gut gehalten hat, was so die Produktionswerte betrifft. Aber wenn man halt weiß, was der für eine Produktionshölle durchgemacht hat, was es da für Probleme gab am Set, so ein bisschen merkt man's. Also er wirkt vom Pacing her nicht so ganz rund. Einige Szenen fühlen sich irgendwie zu lange an oder nicht so auf den Punkt, wie man das eigentlich haben will. Aber er funktioniert trotzdem, weil er einfach unfassbar gut aussieht und von den Schauspielern eben getragen wird. Also Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Conny Nielsen, die geben dem Film einfach so ein Herz und es macht einfach Spaß, da dran zu bleiben. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber es ist trotzdem schon einer der besten Filme aller Zeiten auf jeden Fall.
Ja, okay. Ich muss sagen, ich habe den Film jetzt auch nochmal geschaut und ich habe das Video von dir danach gesehen und war so, hä, krass, what the fuck, was ging denn da eigentlich im Hintergrund ab? Und ich fand auch, also mir geht's auch so, ich finde den Film echt cool. Ich finde, der hat auch so total diesen, es war ja mal so früher so vor allem in den, ja, ich würde sagen, wann war denn das, so 50er Jahre, wo es diese ganzen Monumentalfilme oder so viele Gladiatorenfilme, römische
Filme gab.
Vor allem
die 50er, ja. 60er auch noch.
Und ich finde, das hat halt diesen Monumentalfilm-Spirit richtig gut eingefangen, nur quasi so kopiert auf halt die 2000er. Ich hatte an einigen Stellen auch gedacht, okay, ist jetzt vielleicht kurz ein bisschen so eine Länge drin, aber das würde es ja erklären, wenn das quasi so aus narrativen oder produktionstechnischen Gründen auch entstanden ist. Aber ich finde, sonst hat man es eigentlich gar nicht so doll gemerkt, dass es so ein Chaos war. Oder Marco, wie geht's dir? Also
findest du? Ich finde, nach heutigen Gesichtspunkten ist das ein erschreckend runder Film, weil ja, ne? Wir haben jetzt so viele Blockbuster, die ja auf die Überlänge sogar zielen. Früher wollten es Produzenten ja immer unbedingt vermeiden. Heute haben sie den Sweet Spot gefunden bei 2,5 Stunden Laufzeit, dass es so lange ist, dass die Künstler zufrieden sind, weil die wollen ja eher länger als kürzer. Bei Director's Cut von Gladiator ist ja der kürzere. Also viele Regisseure wollen dann doch die kürzere Fassung. Man kann bei diesem Sweet Spot halt genug mehr Geld an der Kinokasse verlangen, weil der Film ja ab 90 Minuten hat jeder Film Überlänge. Das heißt, dann kostet er auch entsprechend mehr.
Das finde ich aber auch voll aus der Zeit gefallen, eigentlich ganz kurz. Ich meine, wann sind Filme noch mal 1,5 Stunden lang? Das ist ja voll die Abzocke eigentlich.
Ich meine, ab dann wird es halt mehr berechnet. Also so 90 Minuten ist so das Minimum. Ich glaube, das Kleinste, was ich bei Hollywood-Blockbustern erlebt habe, ist, dass was Jurassic Park 3, dass da die Credits mitgezählt, du knapp über 90 Minuten kommst. So kurz ist dieser Film, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Nee, ne?
Und heute sind die Filme eher 2,5 Stunden. Und ich glaube, die Standardkritik, die ich bei fast allen Blockbustern habe und auch immer lese, ist, es ist gefühlt 1/2 Stunde zu lang. Also du merkst, dass dass diese Zeit, dass man das mehr trimmt, vorbei ist. Und das jetzt auf Gladiator übertragen, ich finde, der fühlt sich dafür erschreckend rund an. Ich habe aber auch, wann habe ich es das letzte Mal gesehen? Vor 3 Jahren in der Pandemie, als der im Kino lief. Da konnte ich ihn zum ersten Mal im Kino sehen, weil ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe Gladiator zum ersten Mal auf DVD gesehen. Und in den Nullerjahren als der Hype eigentlich schon vorbei war.
Ich habe gestern zu Laura gesagt, dass ich es voll schade finde, dass ich Gladiator, also den ersten Film, jetzt nicht im Kino sehen konnte bis jetzt. Und hat Laura mir erzählt, dass sie halt da in der Sneak war, glaube ich, sogar, und den gesehen hat. Und ich war ein bisschen neidisch, weil mich würde es echt interessieren, wie der halt nochmal auf einer großen Leinwand wirkt.
Ich fand sie halt nochmal geiler. Also noch geiler, als ich in Erinnerung hatte. Ich hatte auch so ein bisschen Angst, dass er schlecht gealtert ist oder was auch immer, wobei ich ihn schon so oft in meinem Leben gesehen habe, dass ich denke, ich kann ihn relativ auswendig in der deutschen Fassung sogar mitsprechen vielleicht Stellen. An manchen Stellen. Wenn er den Helm abnimmt, wer kann das nicht? Wer erwischt sich nicht dabei, dass man mit den Lippen so ein bisschen mitgeht?
Ja, vor allem, Rede schwingt. Wir zitieren ja auch eh alle ständig Filme bei irgendwas in unserer Freizeit, also von daher.
Cool. Ich finde es alles gut gealtert, auch wenn ich das Gegenteil oft lese, aber ich verstehe es nicht ganz. Filme sehe ich auch mehr im Kontext ihrer Zeit und in den Nullerjahren, ne, das war ein Jahr vor Herr der Ringe. Also wir hatten, erstmal war es die kurzzeitige Rückkehr des Sandalenfilms sowieso, auch wie Fabian in seinem Video anreißt, aber es hat uns auch gezeigt, dass das, was wir als Action schon lange abgetan hatten, nämlich alles in Richtung Schwertkämpfe, alles, was historisch oder Fantasy sein könnte, das war zu dem Zeitpunkt ja schon lange out. Und dann wurde es wieder in. Ich finde, er hat nicht nur die Sandalenfilme mit sich gezogen, sondern hat das Publikum auch zumindest vorbereitet auf Herr der Ringe. Herr der Ringe wurde zwar parallel produziert, deswegen kann man nicht sagen, es gäbe Herr der Ringe jetzt nicht ohne Gladiator im Kino, aber das Publikum war mehr darauf vorbereitet, hey, Schwertkämpfe sind wieder cool.
Und lange Filme sind wieder cool.
Und längere Filme sind auch wieder cool, stimmt. Und Ridley Scott hat ja auch mit so Filmen wie dann Kingdom of Heaven und so zumindest so punktuell auch das wieder immer noch bedienen können, cool. Also weil ich bin zum Beispiel ein Fan von Kingdom of Heaven, besonders von dem berühmten Director's Cut, der Kingdom of Heaven ist im Director's Cut ein so viel besserer Film, weil sie so viele Sachen rausgeschnitten haben, um auf eine kinotaugliche Länge zu kommen. Da fehlen ganze Charaktere. Das ist der mit Orlando Bloom, bei dem man mit auf Kreuzzug geht und Jerusalem verteidigt. Ich finde, das ist ein erschreckend gut gealterter vor allem Film. Der ist mit den Jahren, finde ich, besser geworden, weil auch vieles, was politisch bis heute nachzieht im Nahen Osten, eigentlich ganz gut historisch erklärt. Und ich glaube, von Historikern wird er auch sehr gefeiert, weil er eine sehr realistische Darstellung des Mittelalters ist. Auch weil einige Figuren historisches sind, die Hauptfigur natürlich nicht, die ist eine fiktive Figur, aber sehr viele Figuren sind historisch und ja, das, all das hat Gladiator mit sich so gezogen und Schwertkämpfe wieder cool gemacht im Kino. Und dafür kann man ihm nicht gut dankbar genug sein, finde ich.
Und habt ihr dann nach diesem ersten Teil gedacht so, ja, das war zwar ein geiler Film, aber ich brauche ein Sequel dazu? Fabian grinst schon. Fabian, hast du gedacht, ich möchte Gladiator Teil 2 jetzt sehen?
Nee, überhaupt nicht. Welche Überraschung. Also, es ist so ein runder Film. Ich habe das ja in meinem Video gesagt, das ist ja ursprünglich, war es ja eine simple Rachegeschichte. Mhm. Also Maximus Familie wird getötet, Maximus will Rache, Maximus kriegt die Rache fertig aus. Aber sie haben dann ja bei der dritten Drehbuchrunde mit dem neuen Drehbuchautor ja dann noch so einen anderen Twist gefunden, weil dem Drehbuchautor gesagt, also der hat gesagt, ja, ich will jemanden nicht dabei zugucken, wie er einfach nur jemanden umbringen möchte. Ich möchte am liebsten jemanden dabei zugucken, wie er andere Menschen liebt. Und deswegen haben sie so diese Idee des Elysiums eingebaut und dann auch im Verlauf des Films so eingestreut. Und am Ende ist es ja so, dass Maximus also nicht nur seine Rache bekommt, sondern dann auch tatsächlich zurück zu seiner Familie kommt, ins Jenseits. Und das ist so ein schöner, runder Film, der, also klar, die Hauptfigur stirbt, das macht es natürlich auch schwieriger, ein Sequel zu schreiben, aber allein auch deswegen ist es einfach so ein schöner, runder Film. Und ich hatte nie irgendwie das Gefühl, ich brauche jetzt noch ein Sequel, ich muss jetzt noch mehr von den Figuren wissen oder ich würde jetzt gerne noch einmal ins Kolosseum hinein. Das stand für mich völlig außer Frage, aber das war auch ja, zu einer Zeit, wo Hollywood noch nicht so diese Sequelitis hatte. Mhm. Also mittlerweile ist es ja.
Ja. Das stimmt nicht ganz. Also weißt du noch, dass seit 20 Jahren Gerüchte da waren, dass Gladiator 2 passieren soll?
Ja gut, aber ich rede ja jetzt über den Trend von Hollywood. Also mittlerweile, wenn wir einen Blockbuster gucken, wenn es nicht gerade eh schon ein Sequel ist oder ein Prequel oder ein Remake, dann habe ich zumindest immer schon im Hinterkopf, okay, oder nicht nur ich habe im Hinterkopf, ganz oft merkt man das ja, wenn man sich so das Ende anschaut, okay, da lassen sie sich absichtlich eine Tür offen für ein Sequel oder für was weiß ich noch, eine ganz neue Filmreihe. Und hier war das nicht so. Und deswegen ist es, glaube ich, auch einer der Gründe, warum dieser Film so gut gealtert ist und so gut für sich steht, weil er eben tatsächlich für sich steht.
Ja, das stimmt. Aber das hat mich halt trotzdem 20 Jahre lang geärgert, dass es schon immer Gerüchte gab, dass Gladiator 2 kommen könnte. Und das, was du sagst mit dem Elysium, das ja sehr spät da reingeflossen ist in die Geschichte, das war dann der Aufhänger. So nach dem Motto, ja, aber dann, wenn es ein Afterlife gibt, weil wir haben das ja angedeutet, dann könnte er ja zurückkommen oder im Afterlife seine Rache weiterfrönen oder irgendwie so ein Quatsch. Das waren aber Gerüchte. Ich weiß nicht, was wirklich dranhängt. Aber das wirklich seit 20 Jahren hieß es immer wieder, Gladiator 2 könnte passieren. Und als es dann wirklich konkret wurde, dann, ich meine, ich habe auch bei den meisten Fortsetzungen erstmal keinen Bock drauf, wenn sie nie intendiert waren. Selbst wenn sie intendiert waren, habe ich oft keinen Bock drauf, weil die Filmgeschichte zeigt halt, die wenigsten Sequels sind sehr gut oder sogar besser als das Original. Aber andererseits, to be fair, es passiert halt und es passiert immer wieder und deswegen kann man sich ja auch mal freuen. Aber bei Gladiator fand ich das auch extrem schwierig. Ich habe es auch lange Zeit nicht geglaubt, bis das erste hier Set-Fotos und der Dreh hat begonnen und so. Und dann wird's langsam real. Und als der erste Trailer kam, hatte ich gar keinen Bock. Ich fand ihn ganz schlimm. Ich finde alle Trailer schlimm zu Gladiator 2.
Oh, scheiße, okay.
Findet ihr nicht? Ich weiß nicht, ich finde die ganz schrecklich.
Also der hatte so einen ähnlichen Vibe wie der Napoleon-Trailer. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den erinnert.
Den fand ich sogar gut.
Ja, aber ich weiß nicht, da hat es irgendwie besser funktioniert, so dieses, wir nehmen einen modernen Song und packen da rhythmisch, schneiden wir dazu was aus der Antike, in historischen Stoff, aber bei Gladiator, der hat mich voll kalt gelassen. Also da hat der Trailer überhaupt nicht funktioniert für mich.
Es hat halt mega schon angeteasert, dass es halt in dem Gladiator-Film jetzt so um Schauwerte gehen wird und halt durch dieses schnelle Zusammenschneiden, das steht da mega im Kontrast zu diesem langsamen, bewussten Erzählen vom ersten Film. Deswegen war man wahrscheinlich so, okay, wahrscheinlich passiert das dann auch im neuen Film, den wir jetzt ja eben haben, auch wenn wir jetzt alle gesagt haben, wir haben nicht drauf gewartet. Gladiator 2 steht uns jetzt vor der Tür.
Ich habe noch einen Fun-Fact. Der, also später passt der einfach nicht mehr, aber wo wir jetzt gerade, Marco, du hast ja auch ein bisschen so über den Entwicklungsprozess und die Entwicklungshölle geredet. Also das Skript war ja über 10 Jahre in der Entwicklungshölle und ich habe da eine lustige Anekdote gefunden, und zwar irgendwann hat das Russell Crowe zu lange gedauert. Mhm. Also der hat gesagt, ich möchte jetzt, dass es da ein Sequel gibt, und der hat im Jahr 2009 den Musiker Nick Cave engagiert, selbst ein Drehbuch für die Fortsetzung zu schreiben, und das Skript hatte den Arbeitstitel, also unglaublich, Christ Killer.
Oh Gott. Das
verrät euch schon vielleicht ein bisschen, worum es geht, nämlich Maximus wird von den römischen Göttern als unsterbliches Wesen auf die Erde zurückgeschickt, um Jesus und dessen Anhänger zu töten.
Okay, sorry, also aber ganz ehrlich, das so ein B-Movie davon, ich würde das gucken und ich würde es wahrscheinlich auch lustig finden. Aber natürlich nicht, wenn es in so einem ernsthaften Rahmen gedreht wird.
Vor allem,
aber
es geht noch weiter. Eigentlich. Also und zwar wird es dann so ein bisschen so wie bei Wolverine, dass also Maximus, weil er eben unsterblich ist, durch die Zeit an allen möglichen wichtigen Schlachten der Menschheitsgeschichte teilnimmt und am Schluss im Pentagon landet.
Das finde ich super, Fabian. Ich möchte das angucken.
Also wem es auf jeden Fall nicht gefallen hat, war Russell Crowe. Deswegen ist nämlich aus dem Skript nichts geworden.
Russell Crowe hat den Typen engagiert, der hat das geilste B-Movie-Skript der Welt geschrieben und dann war Russell Crowe unzufrieden.
Ja.
Okay. Aber ich dachte ehrlich gesagt, dass Russell Crowe auch gar nicht so Gladiator 2 wollte. Also jetzt in den letzten Interviews klang es immer so ein bisschen so, dass er so war, weiß nicht, also was ich gehört habe, klang jetzt eigentlich nicht so geil für meinen Charakter.
Ja, aber mehr Geld ist halt immer auch besser als weniger Geld, ne?
Das ist wahrscheinlich.
Ja. Und jetzt ist auch so ein bisschen die Frage, als ich so diese Anekdote gelesen habe, dachte ich mir auch so, also wow, also erstmal, wie kommt man auf die Idee, dann ein B-Movie sondergleichen, und dann vielleicht, weiß nicht, ob wir da jetzt schon darüber kommen, aber vielleicht können wir später dazu was sagen. Eventuell hat sich meine Meinung geändert, nachdem ich Gladiator 2 gesehen habe.
Über das Skript oder war es auch B-Movie-Elemente in einem neuen Gladiator 2-Film gibt.
Vielleicht also eine Meinung zu Gladiator 1 jetzt, meinst du, oder zu Gladiator 2?
Nein, zu Gladiator 2.
Also Meinung im Verhältnis zur Erwartungshaltung.
Also, okay, ich formuliere es nochmal anders. Ja. Als ich das erste Mal das gelesen habe mit der Anekdote, mit diesem Skript, habe ich mir gedacht, das ist ein total bescheuertes Skript. Warum sollte das überhaupt irgendwer irgendwie gucken wollen? Mhm. Und diese Meinung hat sich jetzt geändert, nachdem ich Gladiator 2 geguckt habe.
Okay,
Ich muss nach dem Trailer nochmal meine Meinung hatte sich relativiert, weil ich aus dem Bekanntenkreis von Leuten, die den schon gesehen hatten von mir, nur Positives gehört habe. Nachdem ich gesehen habe, dass die ersten Reviews überschwänglich sind. Also, was weiß ich, IGN zum Beispiel 8 von 10, Rotten Tomatoes Score von, also die ersten 35 Reviews oder so, die drin waren, ich glaube 85% positiv. Ich hatte zwar gar keine Lust auf den Film und sehe gar keine Notwendigkeit und habe dann gedacht, okay, jetzt bin ich gespannt, ob Ridley Scott nochmal einen Ridley Scott pullt. Also man muss immer dazu sagen, ich finde, Ridley Scott ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, obwohl er so viele beschissene Filme gemacht hat. Ich glaube, ich glaube, als Künstler finde ich ihn einfach so toll. Ich liebe seine lass mir euren Bullshit in Ruhe, ich tue, was ich will, Attitüde. Ich liebe das. Es ist im weitesten Sinne die aggressive Form von Akira Kurosawa. Ein guter Regisseur macht einen Film nur für sich selbst. Und die Frage ist halt, ob wir das halt auch sehen wollen oder nicht. So handeln alle guten Regisseure. Also Denis Villeneuve sagt das von sich selbst. Tarantino sagt das von sich selbst. Selbst Nolan sagt das von sich selbst. Keiner von denen macht Filme für Fans, sondern die machen Filme für sich. Und wenn wir, wenn es gut läuft, gefallen uns diese Filme auch. Und Ridley Scott ist das extremste Beispiel dafür, weil von all den genannten Regisseuren macht er die beschissensten Filme. Er macht so viele geniale Filme, also Blade Runner,
Alien
ist bis heute mein Lieblingshorrorfilm, Gladiator. Er hat so viele geniale Filme gemacht, dass ich immer wieder vergesse, was alles noch in seiner Filmografie ist. Und er ist ja 86 und hat noch weitere, er hat noch 8 Filme geplant im Moment. 8 Filme, an denen er gerade sitzt. Der ist 86. Aber er sagt auch selber, er glaubt, das ist das, was ihn am Leben hält. Und deswegen sagt er auch, das, was Tarantino sagt, ist Bullshit. Shut up and make another movie, hat sie ihm gesagt. Tarantino
hat auch gelesen,
über seine 10-Filme-Regel redet. Aber so ist halt Ridley Scott. Und ich mag an für sich seinen Regiestil. Aber Ridley Scott ist eben immer nur so gut wie das Skript. Das ist die Krux an allem. Und Gladiator war natürlich Lightning in the Bottle, wie man so schön sagt. Und trotz all der Produktionsprobleme, was ja eh schon dann wie ein Wunder wirkt, es ist ja sogar Teil der Filmgeschichte, dass ein paar der besten Filme aller Zeiten die schlimmsten Produktionsgeschichten hatten, dass wirklich Casablanca zum Beispiel, haben sie jeden Abend noch länger da gesessen und das Skript weitergeschrieben und verändert. Das war auch noch nicht fertig. Und Casablanca hat dann 50 Jahre später den Preis in Amerika gewonnen von der Writers Guild, glaube ich, für das beste amerikanische Drehbuch, das je geschrieben wurde. Das wurde abends am Set geschrieben. So, das ist
ja, scheint ja geklappt zu haben.
Ja, spiel mir das Lied vom Tod und so weiter. Das sind alles Filme, die diese Geschichten haben. Selbst der Herr der Ringe haben sie ja noch während den Dreharbeiten dauernd umgeschrieben. Und Gladiator gehört halt in diese Riege einfach rein, die das Glück hatten, das richtige Skript zur richtigen Zeit aus den richtigen Gründen zu haben, die Fabian Ahl in seinem wunderbaren Video aufgelistet hat. Und es ist die Frage, wo wir bei Gladiator 2 gelandet sind, ob das zu den besseren oder zu den schlechteren Skripts gehört von der Ridley Scott-Ära. Man muss dazu sagen, das ist der Autor von Napoleon, der das Drehbuch geschrieben hat. Oder zumindest auch geschrieben hat, weil auch die Credits geben das nicht immer her, wenn mehrere Autoren drin waren. Manchmal werden sie nicht gecredited. Das weiß ich gar nicht, wie die Produktionsgeschichte genau von Gladiator 2 war. Aber Napoleon war auch so ein Hit-and-Miss-Film für mich, weil ich mochte viele Szenen sehr, ich mochte viele Ideen. Ich glaube, der Trailer war halt Fails Advertisement, weil der Trailer lässt vermuten, dass es ein epochaler Film ist, voller Schlachten und einem sehr gestandenen Napoleon. Und in Wirklichkeit steckt viel mehr The Favorite drin mit Emma Stone. Also viel mehr Kritik an Napoleon und sehr viel mehr Verballhornung. Und das finde ich sogar einen geilen Ansatz, aber die Trailer, das ganze Advertisement, das nie hergegeben. Das heißt, sehr viele Leute sind da reingegangen und wurden dann sehr ernüchtert. Ich war überrascht von dem Film und fand ihn deswegen sogar ziemlich gut. Ich habe aber die längere Fassung noch nicht gesehen. Ich mochte ihn, aber er zeigt auch vieles von dem schlechten Ridley Scott. Also wenn das wirklich, ich filme jetzt dieses Skript ab und ich mache mir jetzt nicht zu viel Gedanken drüber. Fuck your shit, ich bin 86, ich habe keine Zeit mehr. Er ist ja der eine Regisseur in Hollywood, der under budget fertig dreht und unter der Zeit. Der macht so viel Takes, wie es notwendig ist. Der fragt höchstens die Schauspieler, ob sie noch unbedingt einen haben wollen. Gleichzeitig eine meiner Lieblings-Gladiator-Anekdoten. Ein paar der ersten Dinge, die sie ja gedreht haben, waren diese Schlacht, auch gleich vom Anfang vom Film. Und er und Russell Crowe waren noch so in der Findungsphase des Films. Und dann kommt ihm so eine Idee und er sagt, pass auf, du schaust jetzt in diese Richtung und du siehst einen Vogel. Du siehst einen kleinen Vogel und du siehst, wie er dann abhebt. Und dann siehst du ihm hinterher und dein Blick wendet sich wieder zur Schlacht und du bist wieder mittendrin. Ja? Und genau das hat dann Russell Crowe so gespielt, wie er es gesagt hat, weil da war ja kein Vogel. Die haben es dann erst in der Post dann so geschnitten. Und dann war diese Szene abgedreht und Ridley Scott hat zu ihm gemeint, we two are gonna make a lot of money. Ja, er wusste, das war ein richtig geiler Film. Wir haben hier was. Und genauso ist es bei Gladiator. Das passiert in den ersten 2 Minuten in dem Film. Und so viel kann ich schon mal sagen, ich versuche diesen Moment bei Gladiator 2. Ich glaube, diese Inspiration war nicht da. Da waren wir wieder den 86-jährigen Ridley Scott gehabt, der so ein House of Gucci-Ding macht, der einfach abfilmt, was da ist.
Ich vergesse auch immer, dass House of Gucci von Ridley Scott ist. Richtig krass. Ich habe das jetzt auch nochmal gelesen und ich war ja, ach ja, er hat den ja gemacht. Aber ja, kommen wir doch mal zu Gladiator 2.
Ganz kurz, weil du es gerade erwähnt hast. Ja, das vergisst man. Und ich muss jetzt an Fabians Video denken. Ich wusste nicht, dass Russell Crowe erst versucht hat, mit einem spanischen Akzent zu reden. Und ich habe dein Video gesehen, Fabian. Ich habe noch gedacht, oh, Ridley Scott von heute, der House of Gucci macht, wo die einen Leute mit italienischem Akzent reden und Jeremy Irons auf alles kackt, einfach seinen britischen Akzent macht und damit recht hat, weil er nicht albern wirkt als einzige Figur in dem ganzen Film. Das ist der Unterschied zwischen Ridley Scott von Gladiator 1 und Ridley Scott von House of Gucci und Gladiator 2. Jetzt gibt er wirklich immer einen Shit auf alles. Und damals hat er gedacht, nee, also spanischer Akzent ist eine blöde Idee, machen wir nicht.
Ich denke ja schon immer drüber nach, eigentlich müssten wir mal so ein Regisseur-Video, wir haben ja in der Vergangenheit bei GKTV Mac auch einige Videos über große Regisseure gemacht, so Tarantino, Nolan und so. Sowas müsste man eigentlich auch über Ridley Scott machen. Und dann gucke ich mir immer die Filmografie von ihm an und denke, auf gar keinen Fall, da bist du ja schon 2 Monate allein mit der Recherche beschäftigt, wenn du alle Filme von ihm gucken möchtest.
Es kann ja so eine Videoreihe werden irgendwie. Das irgendwie aufteilen.
Der frühe Ridley Scott, der genau. Mittlere Ridley Scott, der alte
Ridley
Scott.
Sag mal in den Kommentaren, ob ihr das wollt, dann machen wir es vielleicht und begeben uns die Arbeit und machen einfach für ein Jahr lang jede Woche so einen Filmabend und gucken dann einen Ridley Scott-Film. Ja, es klang jetzt ja schon immer so ein bisschen an bei euch, dass ihr ein bisschen daran zweifelt, dass Ridley Scott in seinem neuen Film Gladiator 2 die Sachen gelungen sind, die ihm auch schon in dem ersten Film gelungen sind. Und mit Russell Crowe, bei dem wir gerade gesprochen haben, hatten wir auch einfach so einen mega starken Charakter. Also ich habe den Film jetzt ja, wie gesagt, auch nochmal gesehen und er hat einfach so eine unglaubliche Leinwandpräsenz und ich finde ihn so cool in dem Film. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wir haben jetzt ja in diesem Film Paul Mescal als Hauptperson des Films, der genau jetzt quasi die Nachfolge von Russell Crowe antritt. Aber würdet ihr sagen, ist Paul Mescals Charakter der neue Maximus oder eher nicht? Hat es noch nicht dafür gereicht? Wie seht ihr das, Fabian, vielleicht?
Ja, ich habe mir da, also die Parallelen werden ja in den Trailern auch sehr hervorgehoben. Mhm. Vielleicht nochmal, das ist jetzt eigentlich spoilerfrei. Wir machen ja die Reviews zu Beginn immer spoilerfrei. und ich frage mich so, ist die Herkunft von Paul Mescals Figur, ist das eigentlich ein Spoiler?
Ich finde, ich lehne es ab, dass das ein Spoiler ist. Also wenn man es nicht schon im ganzen Promomaterial gesehen hat, dann muss es doch einem eigentlich von Sekunde eins klar gewesen sein, oder?
Im Trailer wird es so hervorgehoben. Mhm. Also die Parallelen zu Maximus kommen ja nicht von ungefähr. Im Film wird es aber so ein bisschen als Mysterium aufgebaut, was mich total irritiert hat, weil ich ja schon wusste, was das Ding ist.
Und ich war auch so, hey Leute, das weiß doch jetzt jeder, wieso sagt ihr das denn so komisch?
Ich sag immer, ey, was im Trailer vorkommt, das wollen sie, dass du das weißt. Das ist kein Spoiler. Weil also in dem Fall drucken sie es nicht aufs Plakat. Das Ding ist aber auch, ich glaube, selbst da alle, also ich habe es nur auf einer Premiere gesehen, im vollen Kinosaal mit, keine Ahnung, 500 Leuten. Und ich würde behaupten, keiner, der den ersten Film auch gesehen hat, da gibt's immer Leute, die haben den ersten nicht gesehen. Frag mich nicht, warum solche Leute auf Premieren gehen, aber ja. Jeder, der den ersten schon mal gesehen hat, weiß nach 5 Minuten, was die Sache ist. Weil der Film, er macht ja nicht mal ein richtiges Mysterium draus. Es ist ein Mysterium für alle anderen Figuren. Und das ist schon mal die erste Drehbuchsünde überhaupt. Der Zuschauer darf nicht die ganze Zeit immer schlauer sein als alle Figuren, die auf der Leinwand sind. Es gibt lange Momente, wo man das machen kann. Also Suspense-Momente, wo der Zuschauer ein bisschen schlauer ist als die handelnden Figuren gerade, um Spannung zu erzeugen. Aber in dem Fall erzeugst du ja keine Spannung, sondern du fühlst dich einfach, du hast das Gefühl, dass alle Figuren doof sind. Wobei aus der Sicht der Figuren geht das ja eigentlich noch, aber der Film ist halt einfach so eindeutig inszeniert, dass, und ich spreche es jetzt aus, dass dieser ominöse Hanno heißt er, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Nicht zu verwechseln mit Hanno, das ist ein Streamer.
ja, stimmt. Shoutout an dieser Stelle.
das Hanno ist hier Lucius. Und das wurde auch im ersten Film impliziert. Ich glaube, es wurde nicht ausgesprochen, aber es war auch klar.
Doch, man wusste es im ersten Film eigentlich, genau.
Dass Lucius der Sohn von Maximus ist, weil Maximus schon mal was mit, Lucilla hatte. Und das ist so das nächstbeste, was du machen kannst, wenn es mit dem Afterlife nicht geklappt hat, ja, dann lass halt die Kinder den Krieg weiterführen. Das ist so die nächstbeste faule Art. Die Kinder sind nicht anders, ist eigentlich sehr identitär. Die Kinder sind so wie die Eltern, weil es ist ja quasi in die Wiege gelegt, ist auch klar. Das sind selbst die Schwertmoves die gleichen. Obwohl das Kind weder das gesehen hat, also dieses berühmte, diesen Scherendings, wisst ihr noch, wo er danach sagt, are you not entertained? So, ja. Das hat er ja gemacht, da hat der Junge nie zugeschaut. Es liegt ihm in den Genen. Ja, natürlich.
Ja, ich finde aber, das ist auch so ein bisschen das Problem mit dem Charakter. Also an sich mag ich Paul Mescal. Zum Beispiel in After Sun fand ich ihn richtig gut.
Das höre ich halt immer wieder. Ich habe es nie
After
gesehen.
After Sun ist so beliebt, ein toller Film. Der ist so gut. Ich habe dem, glaube ich, sogar auch 5 Sterne gegeben auf Letterboxd. Ja. Es ist wirklich so ein emotionaler Film. Man hat das Gefühl, man hat das alles selber erlebt, was in dem Film passiert. Mhm. Ich finde es richtig krass. Also große Empfehlung an dieser Stelle, wenn jetzt ihr den Film geschaut habt und denkt so, oh, wer ist Paul Mescal und was ist After Sun? Guckt das mal. Aber in dem Film, ich fand ihn schon gut, aber ich glaube, man hätte aus ihm als Schauspieler vielleicht noch mehr rausholen können, weil ich finde, einfach hatte nicht diese, ich nenne es jetzt mal so, stoische Präsenz von Russell Crowe irgendwie. Also er hatte einfach nicht die gleiche Präsenz und ich finde auch mit seiner Figur, also Russell Crowes Maximus kennt man ja quasi schon eine Weile in dem Film, bevor dann dieser Schicksalsschlag kommt, dass seine Frau und sein Kind halt so grausam umgebracht werden. Und deswegen fühlt man schon ein bisschen mehr mit ihm mit. Und bei Lucius Warte, Lucius heißt er, ne? Ich war gerade irritiert wegen Lucius Malfoy. Aber irgendwie, so heißt er ja. Den kennt man halt so 5 Minuten und ich hab, ohne Witz, seine Frau war auf der Leinwand, ich drehe mich zu Laura um, sag so, die stirbt in den nächsten 5 Minuten. Lucius' Frau stirbt in den nächsten 5 Minuten, ich drehe mich zu Laura um, bin so.
Natürlich.
Ja, hier natürlich. Und aber das Ding ist halt, dass man zu der Zeit, kennt man ja den Protagonisten noch gar nicht so gut und hat dann quasi gar nicht so diese, also man ist noch gar nicht so doll bereit, also man kann diesen Schmerz noch gar nicht so gut mitfühlen, finde ich. Wie ging's euch da?
Also, ja, genauso wie du gesagt hast, ist es, wollte noch vorhin was sagen mit, es ist Lucius der neue Maximus. Ich finde, es gibt eine Maximus-Figur in dem Film, die ich auch persönlich viel spannender finde, die aber vom Film also gar nicht so behandelt wird und so halt auch mehr so eine Nebenfigur ist. Nämlich Pedro Pascal als Marcus. Ja, Marcus ist eigentlich der neue Maximus. Also Maximus hatte ja die Szene, die du beschrieben hast mit dem Rotkehlchen, Marco. Das ist ja so ein bisschen so eine, dass derjenige es leid ist, in den Krieg zu ziehen. Und so diese World Weariness, ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Und das hat Marcus, also Pedro Pascal hat das auch. Und das macht eigentlich so eine Figur ja interessant und auch so menschlich. Während eben Lucius, der wird halt von Rache angetrieben und das macht ihn tatsächlich sehr eindimensional. Also wir haben da auch in den Kommentaren, da hat ja jemand gesagt, aber Rache ist eine sehr, sehr wirksame Motivation. Das kann man gut nachvollziehen. Aber mittlerweile muss ich wohl sagen, ich würde den Drehbuchautoren von Gladiator zustimmen. Es ist so eine sehr flache Motivation. Also die geht nicht besonders tief und ich fieber da nicht besonders mit, wenn jetzt jemand unbedingt Rache haben möchte. Vor allem eben, wenn's sich um eine Figur handelt, die ich halt erst 5 Minuten kenne und die halt dann nach 5 Minuten stirbt, da kann ich nicht so die Bindung aufziehen. Und während Maximus ja im ersten Teil auch permanent darüber geredet hat, so ja, meine Frau ist tot und ich werde sie im Jenseits sehen. Ich hatte so das Gefühl, das ist irgendwie in Gladiator 2 gar nicht mehr der Fall irgendwann. Oder sie haben nicht mehr so die Zeit, das so zu thematisieren. Wir haben zwar ab und zu dieses Bild, wo Lucius am Ufer des Flusses Styx aufwacht, aber da geht es so mehr um die Überfahrt. Da geht es nicht so darum, dass er gerne wieder mit seiner Frau vereint sein möchte. Und das alles führt dazu, dass Lucius für mich so eine sehr eindimensionale, wenig interessante Figur ist. Und die anderen Figuren, die viel interessanter sind, nämlich zum Beispiel Marcus, der ist halt so eine Nebenfigur, der so mehr rumgeschubst wird von allen anderen.
Ja, lass uns bei unserem Trumpfspiel, das wir gerade spielen, wer ist der bessere Maximus? Lass mich noch mal trumpfen das, okay? Oha. Ich sage, es sind beide. Dieser Film hat einen ganz symbolhaften Dualismus, den er krass durchzieht. Das beginnt ab dem Titel. Der Titel kommt rein, Gladiator. Und dann teilt es sich so auf und das I wird zu 2 I, weil, kennst du? So. Aber das zieht er dann auch komplett durch. Also du hast Joaquin Phoenix Commodus, du nimmst ihn, teilst ihn aber in 2 Persönlichkeiten auf. Wir haben 2 Brüder-Kaiser. Ich weiß gar nicht, wie historisch akkurat das ist, ich kenne mich da gar nicht aus.
Doch, es gab sogar 2 Kaiser. Gab's? Ja, der eine hat auch den anderen umgebracht, aber sie haben es, also ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwas, was wir gesehen haben, jetzt so super akkurat ist, aber.
Nee, das ist sowieso nicht, aber das sind immer so historische Anspielungen, weil der eine Bruder-Kaiser hat eine sehr große Affinität zu seinem kleinen Affen. Affinität. Und, und ich sag mal so viel, im Senat will er dem Affen größeren Wichtigkeit beimessen. Ich glaube, wer war es denn? Nero? Hat sowas Ähnliches mal gemacht? Mit einer Ziege oder sowas? Oder einem Pferd?
Das weiß ich nicht.
Es war ein Pferd, glaube ich. Irgendein Kaiser, um den Senat zu verhöhnen, hat da ein Pferd oder irgendein Tier, das müsste ich jetzt googeln, in den Rang eines Senators, glaube ich, sogar hochgehoben. Oder sogar in den Konsul. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, um sie zu verhöhnen. So, und das, daher ist das so ein bisschen, alles, was hier in dem Film so passiert. Es hat schon irgendwo eine historische Grundlage vielleicht, aber ja, das ist ein anderes Thema bei dem Film und überhaupt bei Gladiator, wie realistisch das ist. Aber worauf ich hinaus will, ist, du hast jetzt Joaquin Phoenix Commodus genommen und teilst ihn in 2 Brüder auf, die sich auch so benehmen wie er, aber ohne diese Tiefe natürlich zu haben. Also nicht mal ein bisschen. Sie sind wirklich wie so eine Persiflage-Parodie von ihm. Sie sind aber auch nicht die alleinigen Hauptantagonisten. Deswegen sind sie da wirklich auch selber nur Randfiguren wieder. Aber es ist dieser Dualismus, du teilst es auf. Sie nehmen Maximus und teilen den auf. Du hast halt die eine Seite des Maximus, die des Gladiators, und du hast die, die von Rache getrieben ist, und das ist die andere Seite des Maximus, der kriegsmüde General, der bereit wäre, den Kaiser zu stürzen. So, weil Rom Besseres verdient hat. So, diese zwei Seiten von Maximus teilen sich schon auf zwei Figuren auf, was heißt, dass es automatisch dünner ist. Was aber noch dazu kommt, ist, so sehr der Film den anderen Film zitiert, und das macht er immer wieder, also sogar ganze Dialoge werden zitiert und an die Wand geschrieben und rezitiert und Szenen reingeschnitten, noch Flashbacks, hier, guck mal, das ist ein besserer Film, guck. Und was sie machen ist, sie wissen, dass sie viele Sachen zitieren, also auch diese Plotpoints natürlich. Also man sieht, dass die Frau stirbt, man weiß es, es ist kein Spoiler, falls jetzt jemand von euch Spoiler schreit, weil du siehst die Frau und denkst, oh, Dead Man Walking, die ist definitiv tot. Weil du hast schon mal Gladiator gesehen, du weißt, dass er die Grundmotivation für Rache braucht, es geht nicht, wenn der Nachbar stirbt, es muss die Frau sein. So. Und du wiederholst die Plotpoints, aber weil er sie wiederholt, ist Ridley Scott aber auch zu müde zu sagen, ich erzähle sie noch mal genauso. Also nur mal ein Beispiel. Der General, also die Tribunseite von Maximus, inspiriert die Truppen. Die Leute sind ihm treu ergeben. Und es ist sogar ein wichtiger Punkt, dass seine rechte Hand ihn verrät, am Ende ihm aber wieder Loyalität zollt, obwohl er im Sterben liegt. Es ist ein wichtiger Punkt. Man hat immer als Zuschauer, man versteht, warum die Leute ihn lieben. Man versteht es. Das ist, wir waren dabei. Wir waren dabei, als sie durch die Hölle gegangen sind, durch den Krieg gegangen sind. Natürlich sind das Kameraden, die sich bis in den Tod, bis in den Tod verteidigen würden. So. Und das verstehen wir. Und bei dem Racheplot verstehen wir das auch besser, obwohl er nur von seiner Frau erzählt. Obwohl man sie nur vage in den Visionen sieht. Es reicht, dass Russell Crowe die Füße der toten Frau küsst und wie er dabei Rotz und Wasser heult, dass wir die Liebe zu seiner Familie nachvollziehen können, weil wir das selber assoziieren können mit unserer Familie. So, wir brauchen nicht mehr erzählt zu bekommen, aber wir sehen das und wir fühlen das. Während die andere Frau, von der wir gerade geredet haben, man sieht sie in drei Shots, glaube ich, gefühlt. Mhm. Und die küssen sich gerne. Ich glaube, sie lieben sich. Mehr weiß ich nicht. Haben die überhaupt Worte miteinander gewechselt? Ich habe keine Ahnung. So, und es gibt keinen Moment, in dem man jemand anderem erzählt, wie sehr er seine Frau liebt oder sowas. Das gibt's einfach nicht, während es der andere Film hat. Die Handlungseckpunkte sind dieselben, aber wir kriegen nicht erzählt, warum es so ist. Also dieses Gewicht fehlt einfach. Wir sehen nicht, wie die Gladiatoren ihn auf einmal. Weißt du, am Anfang mögen die Gladiatoren Russell Crowe's Maximus nicht. Und wir sind im Laufe des Films, merken wir, warum sie zu Kameraden werden, die auch bereit sind, für ihn zu sterben. Und hier ist es einfach eine Behauptung. Das ist einfach so. Er wird von Anfang an gemocht, alle lachen gleich mit ihm. Guck mal, hier lustige Affenlaute aus Gründen. Und alle lachen und alle sind Freunde. Und das ist dann halt so. Und der Tribun, der neue Tribun, Marcus Acacius, ist halt, ja, der sieht doch aus wie Maximus, er benimmt sich wie Maximus, natürlich lieben ihn alle. So, das reicht, mehr brauchen wir nicht. So, und sie wiederholen halt diese Momente der Gewichtung nicht und deswegen fühlt sich das so leer an, genau wie Fabian gerade gesagt hat.
Ja, also ich gebe dir auf jeden Fall recht damit, dass viele Sachen einfach so behauptet werden. Ich finde auch, dass die Wut von Lucius immer behauptet wird, weil zum Beispiel hier, wie heißt der Typ noch, Macrinus oder so, der Denzel Washington-Dude, der sagt ja auch immer, ja, du bist sauer. Und man sieht natürlich auch, dass er kämpft, aber so diese quasi inhärente Wut, das wird immer nur erzählt und wird immer nicht so emotional quasi, geht nicht so krass jetzt von zwischen Pedro Pascal sagen, der andere, Paul Mescal. Die heißen aber auch ähnlich. Wobei ich sagen muss, mit der Frau, das wird schon immer hin und wieder erzählt, ja schon davon, dass halt was mit seiner Frau passiert ist und so. Aber ich finde, das kommt vielleicht fast zu spät eigentlich in der Geschichte. Ja, und es hat auch nicht so den gleichen Impact, weil zum Beispiel Russell Crowe's Charakter, also Maximus erzählt ja, macht ja so eine ganze Storytime erstmal mit hier Dumbledore, Richard Harris Charakter.
Aurelius.
Dass er erzählt, also, ja, mein Zuhause und da ist meine Frau und alles ist friedlich und das ist das beste Leben. Und dann siehst du halt, wie das alles zerstört wird.
Ich glaube, das liegt bei Paul Mescal auch daran, weil er die ganze Zeit lächelt in dem Film. Weißt du, ist mir aufgefallen, wie er grinst die ganze Zeit, auch bei allen Sachen. Die sagen immer, du bist ja wütend und du willst alle abschlachten und er grinst die ganze Zeit wie ein fucking Psychopath.
Ist das nicht so ein wahnsinniges Grinsen? Also ist das nicht gerade das Ding, dass er halt so sauer ist und deswegen ist er so ein Psycho auch?
Ja, das ist so seine Interpretation und das ist ja auch eine interessante Idee, um sich von Russell Crowe zu emanzipieren. Aber dann vermisst man natürlich, ich will ja nicht, dass er dasselbe macht wie Russell Crowe. Mich ärgert ja, dass sie alle dasselbe machen wie im Gladiator. Ich will das ja nicht von ihm, aber du vergleichst es ja. Und der Film vergleicht es ja auch, weil er sie die ganze Zeit nebeneinander schneidet und dir die Flashbacks zeigt. Und Russell Crowes Figur lächelt so gut wie nie. Der ist ja die wandelnde Melancholie. So faszinierend der für alle war und inspirierend. Du hast gemerkt, wie alle Leute im Raum schlechte Laune kriegen, wenn er da ist, weil er sie mit runterzieht mit seinem ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr zu leben und meine Familie wartet im Elysium auf mich. Also das hier ist nur noch verschwendete Zeit. So, das ist seine komplette Lebenseinstellung. Während der andere das auch im Prinzip sagt, aber dabei das alles weglächelt. Alles weglächelt. Und Pedro Pascal, weil er interessant ist, aber eindimensional auch, weil seine Figur keine Entwicklung machen darf. Sie ist auch, wer sie ist, von Anfang an bis Ende. Der grunzt halt alles weg. So die ganze Zeit. Und ist die ganze Zeit. Ich hätte wirklich gerne mehr davon gesehen. Also ich bin ganz bei dir, Fabian. Ich finde Pedro Pascal, sie hätten die ganze Story ganz anders machen können. Und er ist eigentlich der Tribun, dem ich folgen will. Er spielt das viel besser. Also ich weiß nicht, wie Paul Mescal sonst ist. Er ist ja der Shootingstar anscheinend. Also man handelt ihn als großes Talent, aber ich habe After Sun halt leider nicht gesehen. Pedro Pascal ist schon ein Star aus diversen Gründen. Er hat schon immer wieder bewiesen. Ich fand aber auch, dass er sehr oft immer so ähnliche Rollen gespielt hat. Und ich bin eigentlich froh, dass er hier mal in einem Film eine ganz ernste Seite von sich zeigen darf. Wobei, das macht er oft eine ernste Seite. Das ist eigentlich ein falscher Vergleich. Aber ich weiß nicht, so habe ich ihn irgendwie noch nicht gesehen.
Sagen wir es mal so. Also bei After Sun hat er halt auch richtig gute Dialoge, die halt richtig emotional sind und super interessant geschrieben sind, wo er dann quasi auch mit schauspielen kann und wo er einfach mehr Raum hat, sich zu entfalten. Und ich glaube, deswegen, ich muss ihn jetzt hier auch noch mal vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe halt das Gefühl, dass wenn dieser Film jetzt nicht so quasi darauf ausgelegt ist, dass er sich da voll ausspielen konnte. Nee. Irgendwie.
Das liegt ja auch an den Dialogen. Du sagst gerade Dialoge. Ich habe jetzt die deutsche Fassung gesehen, ich konnte nicht die englische sehen. Wir hatten beim Gucken die Vermutung, dass die deutsche Fassung dem Film nicht gut tut. Aber to be fair, ich finde Gladiator 1 auf Deutsch fantastisch. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ob ich die deutsche oder die englische Fassung sehen will. Auch die Synchronstimmen sind fantastisch in der deutschen Fassung von 1. Bei 2 sind sie in Ordnung. Also aber ist auch keiner rausgestochen. Außer, dass sie in einem Flashback nicht diese Stimme von Gladiator 1 haben. Also der ist ja auch gestorben. Ich weiß nicht mehr, wie der Synchronsprecher hieß von Russell Crowe und Gladiator 1. Aber der lebt ja nicht mehr. Und das hat mich vermuten lassen, dass das neue Zeilen waren in dem Flashback. Aber ich dachte, ich hätte die im Film gesehen. Deswegen war ich wirklich sehr verwirrt. Aber vielleicht hat er woanders irgendwo, wisst ihr, das, wo er, dieser Flashback ist, wo er über die zwei Hengste redet?
Ja, ja.
Das war doch in Gladiator 1, oder?
Mit diesem Gespräch hast du erklärt, genau, das war, als er in der Zelle war, glaube ich.
Und in Gladiator 2, ich habe kurz überlegt, ist das ein Outtake, weil er hat definitiv in der deutschen Fassung eine andere Synchronstimme, weil die Synchronstimme von Russell Crowe in Gladiator 1 ist ja ikonisch. Ne? Also man hat den Dialog einfach im Ohr und es muss an irgendeiner anderen Stelle muss es andere irgendwas anderes geben von Russell Crowe, was sie dann halt neu einsprechen müssen, ist meine Vermutung.
Ich kann mich leider an das Ende nicht mehr so genau erinnern vom ersten Teil. Jetzt Spoiler für den 24 Jahre alten Film, er stirbt ja am Ende. Und er wechselt ja, glaube ich, noch ein paar Worte mit Lucilla. Spricht er sie da auch auf ihren Sohn an?
Ja. Also dann sagt er irgendwie, Hauptsache Lucio geht's gut.
Also eben das ist der Flashback in Gladiator 2. Ah. Aber als ich das gesehen habe, war ich so, ist das ein Redcon? War das schon im ersten Teil so?
Ja,
das war. Das ist ein guter Punkt. Das kann sein.
Er sagt das. Er sagt irgendwie so, also wirklich dieses Hauptsache Alessio geht's gut. Also er sagt irgendwas in die Richtung, so irgendwie gut, dass Lucius jetzt, also irgendwie spricht er ihn auf jeden Fall an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass
es dieselbe Szene ist. Na gut, also das wäre sonst meine Vermutung gewesen, dass das der Grund ist, warum sie da die Synchronisation, den Synchronsprecher gewechselt haben.
Aber vielleicht nochmal zu den Dialogen generell. Ich habe das nämlich auch gedacht bei Lucilla, also bei Connie Nielsen. Bei Connie Nielsen im originalen Gladiator-Film finde ich so krass gut. Ich finde sie einfach, sie spielt da unglaublich. Ich habe das Gefühl, ich kann so durch ihre Augen in ihre Seele reingucken. Und jetzt bei dem Film jetzt war ich so, ich fand sie immer noch gut. Aber dann habe ich erst gedacht, so ist es vielleicht auch ein bisschen wegen so Botox und so, dass sie halt vielleicht nicht mehr ganz so diese kleinen Meme, aber sie hat ja wirklich diese ganz kleinen Mimik-Sachen so im ersten Teil gehabt. Aber dann dachte ich, vielleicht hat sie auch einfach nicht so gute Dialoge bekommen wie im ersten Teil oder nicht so gute so Statement-Sätze,
die man viel machen kann. Ich finde ehrlich gesagt, beides ist richtig. Ich meine, jede Frau soll mit ihrem Körper tun, was sie will. Und ich kann ehrlich gesagt, man kann uns ja nicht immer in Schauspielerinnen hineinversetzen, die davon abhängig sind. Ihre ganze Lebensgrundlage hängt davon ab, dass dass sie einen gewissen Look entsprechen. Ich finde nur, bei einem Historienfilm lenkt es schon ein bisschen ab. Aber ich finde auch, dass es unglücklich gefilmt, weil in manchen Szenen wirkt sie einfach nur wie sie selbst, 20 Jahre gealtert, fertig. Und in manchen Ausschnitten, also keine Ahnung, wenn die Kamera zu weit weg ist, wenn sie genau frontal irgendwie so an der Kamera vorbeischaut, dann sieht es so ein bisschen künstlich aus, als wäre es auf dem Red Carpet von der Hollywood-Premiere. Es ist halt, das ist ein bisschen unglücklich, aber ich finde, das kann man sich weggucken, das ist egal, wenn es jetzt um ihr Schauspiel geht. Ich bin ganz bei dir, die Dialoge sind krasse Seifenopern-Dialoge. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, weil ich es in der deutschen Fassung gesehen habe, sondern es ist wirklich Soap Opera. Auch gerade, weil der Inhalt der Dialoge ja oft so ist. Es geht ja darum, von wem könnte er der Sohn sein? Also wir reden von in einer halben Stunde mitten im Film immer noch. Der Zuschauer ist längst schlauer als alle Anwesenden auf der Leinwand. Und sie rätseln da immer noch. Und gefühlt hat so der mexikanische Soap Opera Zoom gefehlt. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist wirklich, diese Dialoge waren nicht zum Aushalten.
Wobei ich sagen muss, ich finde, im ersten Film sind die auch sehr pathosgeschwängert. Ich meine, klar, dieses ganze Monumentalfilmkonzept lebt ja auch irgendwie, also in diesem Genre von diesem Pathos. Aber irgendwie habe ich im ersten Teil auch manche Momente, wo ich denke so, boah, es war ganz schön dick aufgetragen jetzt, Leute.
Ja, aber das ist wirklich noch mehr als ein Gladiator 1. Es gibt einen Moment, also Denzel Washington wird ja, also wenn du es jetzt die Handlung des Films für sich nimmst, ist Denzel Washington ja der Meister Konspirator, Verräter, Manipulator im Hintergrund. Das ist seine Figur für alle anderen Figuren. Wenn du es aber guckst, ist es so, dann läuft er teilweise so rum, ja, also da hat dein Bruder aber das und das über dich gesagt. Also ich weiß ja auch nicht, ich bin sofort zu dir gekommen und ja, also keine Ahnung, was man da tun kann. Und ich übertreibe nicht. Guckt, wie Fabian lacht. Es ist wirklich so.
Obwohl ich sagen muss, ich fand Denzel Washington sonst eigentlich ziemlich interessant in dem Film, also seine Figur. Die Szene war ich schon so ein bisschen, wieso schreit er eigentlich so? Weil die sind doch noch im Raum nebenan, die hören das doch, die alle jetzt, was du sagst.
Weil er in einem anderen Film ist, er ist in einem komplett anderen Film. Ich schwöre, er ist American Gangster wieder,
in Ridley Scott's American Gangster. Also in der Szene schon. Und die Szene war sehr allen. Übertrieben.
Also ich finde, das kommt im Englischen, wenn man die englischen Trailer schaut, kommt das noch mehr rüber, als in der deutschen Fassung, die ich gesehen habe. Aber er redet eigentlich wie ein amerikanischer Ghetto-Straßengangster. Und er benimmt sich auch so, auch die Lache und seine Vorliebe für Schmuck und er benimmt sich auch anders als alle anderen. Er ist ein bisschen brüderlicher bei der Begrüßung von allen Leuten. Also wirklich
er chillt so einfach Homies, generell ein bisschen mehr. Er ist schon so, yo, Bro, was geht? Aber ich fand's irgendwie nicht, ich hab dieses Ghetto-Gangster-Ding hatte ich nicht. Ich fand's irgendwie eigentlich interessant, dass er sich so abhebt von den anderen irgendwie.
Ich kam sogar zuerst auf den Gedanken, weil er es selber in einem Interview gesagt hat. Echt? Dass es seine Interpretation dafür ist. Ich glaube, er hat es selber gesagt, das ist nicht mal eine Behauptung von mir, sondern es hat sich so entwickelt, so bei den Rehearsals, dass er das einfach komplett so spielt. Und ist es ein interessanter Ansatz, aber es reißt mich auch komplett raus, weil, weißt du, ich habe nicht das Gefühl, oh mein Gott, er ist so gerissen, wie er sie manipuliert und kennt ihr die Serie Spartacus noch?
Diese Kinderserie, oder?
Nein. Ach so. Die ist ab 18.
Ach so, die Serie, ich dachte gerade, diese.
Ich meine, die Spartacus-Serie. Nein, ich meine die Showtime-Serie, was glaube ich. Okay, das war eine R-rated Gladiatoren-Serie, die natürlich in den Nachwehen von 300 und Gladiator entstanden ist. Sie hat ein bisschen den Look von 300, den Vibe von The Gladiator. Kollege Julius, das ist die absolute Lieblingsserie von Kollege Julius von der GameStar. Und Spartacus war auch wirklich eine gute Serie, würde ich sagen. Auch eigentlich in der Handlung sehr seifenopermäßig, sehr Game of Thrones-ig, sehr, wir verraten uns alle gegenseitig. Und die hat auch diese Theatralik und dieses Konspirative die ganze Zeit, wo man sich auch wirklich fragt, warum schauen die Leute das nicht? Aber es ist so in sich geschlossen, weil alle so sind, weil alle so ein bisschen over the top sind, weil alle plötzlich nackt rumlaufen und die ganze Zeit mit, weißt du, und du lauter flapping wieners siehst wie in Game of Thrones. Es ist so in sich geschlossen, eine Atmosphäre, die zu sich passt. So, und hier ist Denzel Washington, der sticht halt heraus. Wenn du den in die Spartacus-Serie gesteckt hättest, wäre nicht mal aufgefallen. Wenn du ihn in diesem Film nimmst, fällt das schon sehr auf. Ich fand es ein bisschen zu aufgesetzt.
Ich fand's eigentlich, mir hat's eigentlich ganz gut gefallen. Fabian, fandest du es gut oder fandest du es auch too much?
Ich glaube, ich weiß, was Marco meint. Er hat so in der Originalversion so ein Dialekt oder so ein Akzent, den ich nicht so ganz einordnen kann. Ich finde den Charakter eigentlich richtig interessant. Der Film macht aber zu wenig mit ihm. Mhm. Also zum einen ist es ja so, dass wir erst sehr spät erfahren, wer er eigentlich ist. Und auch dann nur in so zwei Sätzen, die ihn sehr unzureichend charakterisieren, finde ich. Und was mich auch so stört, ist, er soll ja so der Meister Manipulator sein, aber alle um ihn herum sind halt Idioten. Mhm. Ja, natürlich bist du der Meister Manipulator, wenn alle Deppen sind um dich herum. Und deswegen wirkt er halt auch nicht so krass, weil er kommt ja mit allem durch, was er macht. Und ich meine, du hast vorhin Game of Thrones gesagt, ja. Littlefinger wirkt ja auch nur deswegen so verschlagen, weil er halt gegen Figuren wie Varys antritt oder gegen andere am Hof, die halt genauso das Faustdick hinter den Ohren haben wie er. Aber Moment, ich habe ihn aufgeschrieben, wie er heißt. Macrinus, der hat ja alle in der Tasche. Und die beiden Imperatoren sind laufende Persiflagen, sind ja wahnsinnig. Also auch deswegen fällt das. Ja. Zumindest der eine. Und deswegen fällt das so völlig flach für mich. Und ich denke so, auch hier wieder, da wäre mehr drin gewesen, da ist Potenzial. Ja. Und ich ärgere mich halt, dass das vom Film nicht genutzt wird, weil der Film einfach zu viel gleichzeitig will und nichts richtig macht.
Ich will noch ganz kurz, wo wir gerade bei den Rollen sind, ich muss drei, also Cameos ist zu viel gesagt, aber drei kleine Figuren hervorheben, die Wiedererkennungswert haben. Wo man dann so im Kino sitzt und so zum Nachbarn meint, ist das nicht? Ja, oder doch nicht?
Das hatte ich mir bei dem Stranger Things Dude, aber...
Ja, Joseph Quinn ist einer der beiden Brüder. Wobei der andere mir auch bekannt vorkam. Ich habe gar nicht nachgeschaut. Warum kam der mir bekannt vor? Kennt man den? Der andere Bruder? Wie hieß der nochmal? Ah, Caracalla. Fred Hatchinger. Den kennt man aus nichts, was ich gesehen hätte. Ah doch, der denkwürdige Fall des der Edgar Allan Poe-Krimi mit Christian Bale, den habe ich gesehen. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn daher wiedererkenne. Also der heißt in Deutsch der denkwürdige Fall des Mr. Poe auf Netflix, glaube ich, aber im Original heißt der The Pale Blue Eye. Ist übrigens, wenn ihr mal einen interessanten Krimi sehen wollt, mit dem echten Edgar Allan Poe drin und einem sehr gut aufspielenden Christian Bale, kann ich den tatsächlich empfehlen. Ist kein uneingeschränkt geiler Film, aber ein interessanter Film. Ich habe, glaube ich, nichts gesehen. Doch, Pam und Tommy habe ich noch mit ihm gesehen.
Ich habe Alex Strangelove gesehen, aber ich kann mich da nicht mehr an ihn erinnern.
Okay. Aber wen ich noch sofort erkannt habe, war Matt Lucas. Das ist der aus Little Britain. Er ist nur so ein bisschen älter geworden und in sich eingefallen. Er war der Sprecher im Kolosseum. Mhm. Ist euch das aufgefallen? Gott. Der ganz Weiße, der immer so hat eigentlich nur Little Britain gemacht, ehrlich gesagt. Ich fand gar nicht, dass er so sehr in der Rolle aufgegangen ist, aber damit nicht fehlbesetzt. Also es ist nur ein bisschen herausgestochen, weil ich sofort gedacht habe, das ist doch der aus Little Britain, oder? Ist er das? Der hat ja abgenommen und ist halt, wie gesagt, älter geworden, ein bisschen in sich eingefallen. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher. Ich habe jedes Mal hingeschaut, wenn der für 2 Sekunden zu sehen war. Ich war mit Jules, habe ich den auch gesehen, den Film. Und er als Spartacus-Fan hat sofort Peter Mensa wiedererkannt. Das war sein Ziehvater wie heißt das Reich nochmal, das am Anfang angegriffen wird?
Neuafrika auf Latein.
Das ist auf jeden Fall der dann, ja genau, der diese Wunde am Arm hat. Den kennt man eben auch aus Spartacus, den kennt man aber auch aus 300, weil er der berühmte Typ ist, der Messenger, der in 300 in den Brunnen gestoßen wird. Und dann, this is Sparta! Oder irgendwie sowas sagt er.
Der kam mir auch bekannt vor, aber ich konnte es nicht zuordnen. Okay, cool.
Und der andere ist, und da waren wir uns nicht sicher, und jetzt sehe ich, dass es tatsächlich so war, der Hound war dabei aus Game of Thrones, Rory McCann. Der hat den einen Prätorianer gespielt, den Anführer der Prätorianergarde. Man sieht es, wenn man es genau hinsieht, er hat einen leicht anderen Bart als in Game of Thrones, er hat die ganze Zeit einen Helm auf. Deswegen sah der so ein bisschen, ich habe den echt kaum erkannt.
Ich habe es absolut nicht gesehen, aber krass, witzig. Dann ist ja doch die Game of Thrones.
Eigentlich aber auch ein bisschen verschwendet dann. Also wenn du Rory McCann hast, sehr verschwendet, weil der als der Hound eine der allerbesten Figuren der gesamten Game of Thrones Universum. Und wenn der die richtigen Dialoge kriegt, dann bleibt das hängen. Und wir hätten auch, keine Ahnung, in der deutschen Fassung nicht die Stimme wiedererkannt, aber aber der hat halt so eine Ausstrahlung und die wird halt komplett unter der Rüstung, unter dem Helm verschwendet in dem Film.
Naja. Naja, gut. Ja, gut, Charaktere scheinen ja bei euch oder bei uns eher so auf mittelmäßige bis weniger Begeisterung gestoßen zu sein. Aber der Film wurde jetzt ja auch mit den Schauwerten unter anderem angekündigt. Mhm. Also halt mit den krassen Kampfszenen und so. Und ich muss sagen, also ich war schon entertained. Also ich mochte auch voll, also ich mochte auch echt gerne, vor allem also der Anfangsfight, den fand ich schon richtig cool inszeniert. Ich mochte die Kamera richtig gerne, die war immer so ein bisschen auf Augenhöhe und so shaky, dass man das wirklich das Gefühl hatte, man ist irgendwie mittendrin. Und ich hatte trotzdem aber irgendwie auch noch eine Übersicht über alles, was passiert. Ich fand, ja, müssen wir jetzt eigentlich schon spoilern bei den Kämpfen? Ich weiß nicht, ob das schon in den Spoiler-Part fällt, vielleicht schon.
Ich finde, was man halt im Trailer sieht, ist nicht Spoiler-Part, wenn das die Frage ist.
Sieht man schon die, wie viel sieht man von der Wasserszene im Trailer? Okay.
Direkt im allerersten.
Ja. Haie und Wasser. Sorry, Leute, also ich weiß, also die Leute, die sich so richtig dafür interessieren, dass Filme historisch korrekt sind, die machen, glaube ich, einen dreifachen Salto in irgendeine Grube jetzt, weil das Haie im Kolosseum ist, glaube ich, ich meine, Wasser im Kolosseum ist jetzt ja anscheinend nicht so unrealistisch, weil es gab natürlich auch die Möglichkeit, genau, die Kolosseen, Stadien, Dinger,
das Kolosseum
zu fluten, da konnten die anderen auch, ich weiß es nicht.
Das weiß ich nicht. Aber könnte ich mir nicht vorstellen, weil das Kolosseum war ja das Größte seiner Zeit und es ist ja viel kleiner, als man denkt. Ich weiß nicht, habt ihr das mal gesehen in Rom? Nee, das ist ja das Geile an Gladiator, überhöht ja alles. Und das Kolosseum ist mindestens doppelt so groß in Gladiator als das echte Kolosseum. Also wenn du davor stehst, ist es schon fast enttäuschend. Aber natürlich gemessen an der Zeit ist natürlich kompletter Bullshit. Aber man hat ja das Kopfkino und vergleicht es ein bisschen. Aber ich finde, das ist ja das Schöne. Gladiator fängt ja ein, wie man sich das vorstellt.
Rom. Ja, genau.
Und auch es sehr modern. Ja, um den Vibe. Ja, echte römische antike Figuren sind halt nicht weiß gewesen, sondern die waren angemalt. Und in Gladiator hast du aber komplett dieses Ausspielen dieser weißen Adonis-Ästhetik. Das hast du halt einfach. Und
du meinst die Statuen, oder?
Die Statuen, jetzt, genau. Ja. Nee, aber ja, auf jeden Fall, da hat Ridley Scott echt auf alles geschissen. Ich meine ja schon mit den diesen komischen Affen am Anfang, die fand ich auch ehrlich gesagt, die mich ziemlich rausgerissen. Bei Haien, ich muss ja sagen, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast schon mal erwähnt habe, vielleicht, ich bin ja durchaus ein Fan von so High-Trash-Filmen und wenn Haie in irgendeinem Film sind und lustige Sachen machen, bin ich halt leider, damit kriegt man mich halt. Ich fand es schon unterhaltsam, auch wenn es halt super übertrieben war. Wie fandet ihr denn so die Kampfszenen eigentlich? Also jetzt vielleicht auch, also mit den ganzen Viechern, oder auch abgesehen davon.
Ich bringe bei Haien immer mein Lieblings-Fun-Fact, weil ich liebe auch Filme wie Jaws. Mein Lieblings-Bond-Film ist Thunderball, der hat auch viel mit High-Action zu tun. Der hat das etabliert, dass der Bösewicht ein Haifischbecken hat. Geil. ich bin da großer Fan von, aber ich bin auch, ich liebe auch Tiere einfach. Und ich möchte an so einer Stelle immer den Fun-Fact droppen, dass noch nie ein Mensch von einem Hai gefressen wurde. In der gesamten Menschheitsgeschichte ist das nicht passiert. Es gibt einen Fall, wo man das vermutet, als ein Kriegsschiff, glaube ich, mal untergegangen ist und sehr viele Matrosen dabei ertrunken sind, gab es Berichte, dass sie eventuell auch von den Haien gefressen worden sind. Aber ansonsten ist noch nie ein Mensch von einem Hai gefressen worden. Das gab es in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nicht. Es sterben jedes Jahr mehrere Menschen wegen Hai-Attacken, weil die Haie immer auf diese Gliedmaßen gehen, das berühmte Paddeln, weil sie denken, das ist eine Robbe oder so, und sie beißen einen Arm oder ein Bein ab und dann verbluten die Leute. Und das passiert.
Aber auch nicht so oft, wie man denkt, ne?
Also nee, das ist nicht so oft. Ich glaube, 8 bis 15 Mal oder so im Jahr, was viel klingt, aber bei den ganzen Stränden auf der Welt ist das nicht viel. Nee. Und das Verrückte ist, und ich mag einfach diesen statistischen Fakt noch reinbringen, ich weiß, Fabian will irgendwas sagen, aber lass mich das kurz zu Ende bringen. jedes Jahr sterben über 100 Leute, glaube ich, durch Kokosnüsse, die dir auf den Kopf fallen. Am Strand. Also derselbe Strand, an dem man Angst hat, von einem Hai gefressen zu werden, ist diese Palme, die du schlägst, ist deutlich gefährlicher für dich.
Also eigentlich hätte man ganz viele Palmen ins Kolosseum stellen müssen mit Kokosnüssen daran und das wäre eigentlich gefährlicher für die Gladiatoren gewesen.
Und um das auf Realismus runterzudummen, ja, man konnte es fluten, man hat es anscheinend nicht so gerne gemacht, weil das Kolosseum ja, wie auch in den Filmen zu sehen, so eine Katakomben hat und die liefen ja dann auch voll oder so.
Ist halt
nervig. Deswegen war das nicht so clever. Ich weiß nicht, wie das mit den Schiffen war, da müsste ich einen Historiker fragen. Aber mit den Haien ist halt angeblich kompletter Blödsinn und ich mag es, dass Ridley Scott darauf geantwortet hat, genau wie bei Napoleon. Da hat er ja auch immer so viel Kritik von den Historikern gekriegt, hat immer gesagt, get a life zum Movie, fuck off.
Hier sind Haie.
Und hier hat er gesagt, it's bullshit. Wenn man Haie zu fangen, braucht man nur ein fucking Netz. Natürlich könnten sie das machen.
Fabian schüttelt empört den Kopf.
Das ist so dumm. Also,
ich finde das ultra lustig.
Also ich wollte nur den einen Funfact, den ich sagen soll, das mit den Kokosnüssen finde ich auch sehr witzig, aber es sterben tatsächlich im Jahr mehr Menschen durch Hausschweine als durch Haie. Natürlich, weil es auch mehr Hausschweine gibt und so, aber wenn du halt in der Landwirtschaft arbeitest, ist die Gefahr, von einem Schwein zerquetscht zu werden, sehr viel höher, als wenn du irgendwie einmal im Jahr keine Ahnung, nach Australien fährst und da surfen gehst. Das wollte ich nur sagen. Also irgendwas, was mich an den Haien so unfassbar gestört hat, ist halt so unfassbar dumm. Also ich weiß jetzt nicht, ob es weiße Haie sind. Vielleicht sind es auch keine weißen Haie, aber es gibt einen Grund, warum kein Zoo auf der Welt einen weißen Hai hat. Die sind unfassbar schwer zu halten. Und dazu muss man auch sagen, Rom ist ungefähr 35 Kilometer vom Meer entfernt. Also du musst die Haie halt auch erstmal vom Meer nach Rom kriegen. Und bei einem Tiger ist es so, okay, wenn du den gefangen hast, den sperrst du in eine Kiste, fertig, aus. Aber was machst du mit einem fucking Hai? Wie kriegst du den nach Rom, ohne dass er dir unterwegs erstickt, vertrocknet, verdurstet oder was auch immer?
Also Laura hat in ihrer Letterbox-Kritik die Idee reingeworfen, dass sie vielleicht mit ganz vielen kleinen Zeppelin transportiert wurden. Und das unterstütze ich.
Okay, aber vor allem, es ist ja halt auch nicht irgendwie ein Hai oder zwei Haie. Nee, es müssen gleich 10 Haie sein, die da in dem Kolosseum umherschwimmen. Und es ist halt alles, ist so immer eins drüber. So, es soll ein Blockbuster sein, aber der erste Teil, Gladiator 1, war so richtig grounded.
Du, ich würde sagen, Gladiator war schon immer eins drüber, das hier ist halt 5 drüber.
Aber okay, man kann das auch so sehen, dass vielleicht der Größenwahn der Römer vielleicht dadurch auch ein bisschen abgebildet wird, so, oder? Weiß ich nicht.
Ja, soll's ja auch. Ich meine, ja, klar, aber das ist ja alles so plakativ in dem Film. Ja. Ich finde, das war ja das Interessante an Commodus im ersten, weil das war ja trotzdem eine tiefe Figur. Joaquin Phoenix wurde ja für einen Oscar nominiert und man könnte sogar sagen, ich finde, wurde auch beim Oscar übergangen. Das ist einer der besten Bösewichter der letzten 25 Jahre. Ich finde seinen Commodus viel interessanter als seinen Joker sogar. Und sage ich jetzt nicht wegen Joker 2, sondern ich sage das schon wegen Joker 1. Ich finde wirklich, dass Commodus eine unglaublich interessante Figur ist und mich auch wirklich so mitreißt. Ich weiß noch, wie ich den ersten Mal Gladiator gesehen habe. Ich habe den so gehasst. Umso öfter ich Gladiator gesehen habe, umso mehr Verständnis hatte ich auf einmal für Commodus, für die Welt, in der er aufgewachsen ist und für die Erwartungshaltung, die an sich selbst richtet. Und ich will nicht sagen, bringt alle eure Väter um, aber jetzt finde ich das viel noch mehrdimensionaler. Ich fand, diese Figur ist sogar noch gewachsen in meinem Kopf und mit der Zeit. Und hier musst du aufpassen, dass Joseph Quinn, so cooler Schauspieler eigentlich ist, auch dank Stranger Things, finde ich, Joseph Quinn muss hier aufpassen, dass er nicht eine goldene Himbeere kriegt. Also ich fände es sogar so richtig lustig, wenn sie die goldene Himbeere ihm und seinem Filmbruder geben würden. Also das sind so zwei.
Wenn ich beide die entgegennehmen. Ja, aber das hat da halt, bei dir hat das echt ein bisschen schade mit den beiden.
Alles ist drüber. Er spuckt die ganze Zeit in die Kamera und guckt nur wahnsinnig.
Also, aber Lisa, du hast ja gefragt, ob uns diese Szenen auch überhaupt gefallen haben.
Ja, genau.
Und,
ach so, ja.
Also ich finde, ich muss dir jetzt ein bisschen, oder ich sehe, ich habe eine andere Meinung als du, Lisa. Du hast ja die Kamera sehr gelobt. Ich finde, wenn man einmal weiß, wie Ridley Scott dreht, dann fällt einem das auf. Denn es gibt ja einen Grund, warum Ridley Scott so unfassbar schnell ist. Es gibt ja einen Grund, warum er die Szenen so unglaublich schnell drehen kann. Zum Beispiel, er hat alle Germanien-Szenen im ersten Teil in nur 3 Wochen abgedreht. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja nicht nur die Schlacht, du hast ja auch die ganzen Szenen in Germanien drumherum, alles in 3 Wochen abgedreht. Und warum auch bei Napoleon? War er unfassbar schnell. Warum? Der stellt halt 20 Kameras auf und die halten alle einfach nur drauf. Und dann im Schnitt wird das irgendwie gelöst. Und das, finde ich, merkst du. Bei der ersten Schlacht zum Beispiel, die Einschläge von den Katapulten, du hast die Explosionen gesehen, aber ich finde, du musst vorher einmal sehen, wie es vorher ist. Also du musst den Ort sehen, wo dieses Geschoss einschlägt, sonst kommt so dieser Einschlag aus dem Nichts und hat keine Wirkung. Die Szenen sind so sehr abgehackt. Ganz oft ist die Choreografie oder die Geografie, also wer ist wo, wo gehen die Figuren hin, ist oft so nicht wirklich ersichtlich. Mhm. Und das liegt halt einfach daran, dass einfach gedreht wird und dann der Rest wird halt alles im Schnitt gelöst. Wenn du das einmal siehst, wenn du es einmal weißt, also es ist jetzt nicht so schlimm wie bei der Germanienschlacht. Da ist es ja wirklich krass, weil er halt auch noch Saving Private Ryan nachmachen wollte. Das hat er sich mittlerweile ein bisschen abgewöhnt. Aber wenn du das einmal weißt und einmal siehst, dann kannst du es nicht mehr anziehen. Und dadurch sind diese ganzen großen Schlachten halt für mich verlieren da voll an Wert und auch an Spaß leider.
Du sagst gerade was Richtiges, was Wichtiges mit Saving Private Ryan. Also wie sehr die Ästhetik da nachahmt in Gladiator, siehst du auch daran, wie der Shutter der Kamera eingestellt ist. Also der Shutter, wenn der, lass mich nicht lügen, wenn der jetzt besonders schnell läuft, dann sind die Bilder besonders klar und detailliert und dieses Verschwimmen, ne, wenn ich jetzt hier schnell den Finger hin und her bewege, dass das so ein bisschen verschwimmt, ist dann weg. Dann siehst du also nur noch einzelne Bilder.
Quasi, oder?
Als wenn du eine höhere Framerate hättest, aber du hast ja keine höhere Framerate. Mhm. Du hast dann 24 Bilder pro Sekunde, wovon aber jedes Bild ganz klar ist, statt dass es schnell ist, ne? Und das hat Saving Private Ryan schon gemacht. Das ist so unnatürlich. Das Bild stottert, es ist aber gleichzeitig scharf. Du erkennst jedes Dreckkorn, das gerade durchs Bild fliegt. Und das hat er bei Gladiator auch gemacht. Und das hat halt so eine besondere Wirkung, eine fast schon magische Wirkung, weil es funktioniert nicht so flüssig in deinem Kopf wie ein normales Bild, das du sonst im Kino siehst. Gleichzeitig erkennst du aber alles und umso schockierender wirkt es, weil du hast es halt in Momenten, in denen die Menschen so einer unnatürlichen Gefahr ausgesetzt sind. Weil Krieg ist ja nichts Natürliches, das sind wir Menschen. Wir gehen in den Wald und schlachten uns gegenseitig ab. Wenn du nur in den Wald gehen würdest, würdest du die Natur erleben. So, und das macht dieser Shutter halt mit dir. Und das setzt er da ein. Und hier setzt er das nicht ein, aber genau wie Fabian sagt, jetzt da er die Digitalkameras benutzen kann und nicht mehr auf die alten Filmkameras angewiesen ist, kann er statt 5 Kameras, kann er jetzt 20 hinstellen, weil es macht gar keinen Unterschied mehr. Es macht in den Kosten keinen Unterschied, 20 Digitalkameras, im Zweifelsfall sind sogar noch ein paar Vollformat kleine Consumer-Kameras dabei, weil die machen auch geile Bilder, dann hast du noch mehr von denen und jetzt hat er ein Übermaß Angebot an dem, was er da wegdrehen kann. Und wenn du das dagegen hältst, zum Beispiel, weil Ridley Scott ist, was das angeht, Schlachten halt mittlerweile überholt einfach in seinem Stil, weil dieses, wir sind mittendrin und alles ist panisch, das hatten wir jetzt oft genug mit den Close-Ups. Jetzt sind wir in einer Phase wieder, nach Herr der Ringe sind wir jetzt bei Game of Thrones eigentlich. Jetzt sind Schlachten wieder ein bisschen übersichtlicher, der Battle of the Bastards ist absichtlich gefilmt, wie Saving Private Ryan, aber der Rest ist, ja genau, ist übersichtlicher, man weiß, wo man ist, man weiß, wer wann angreifen will, was die taktische Finesse ist, warum jemand gewinnt, auch wenn die Schlacht vielleicht mal nicht so gut ist, aber man versteht das. Und wenn du jetzt House of the Dragon nimmst, die haben doch diesen Angriff auf die Burg und diesen ersten Kampf der Drachen. Den haben sie genau dort gedreht, wo sie Gladiator 1 gedreht haben. Das ist derselbe Waldabschnitt. Cool. Das ist genau derselbe. Deswegen kommt es einem so bekannt vor, wenn man das sieht. Wenn man das sieht, so, diese Bäume, irgendwie habe ich das, weil es ist wirklich der Wald so gefühlt, kurz vor der Burg, also wirklich, du hast diese Wiese und der Wald hört halt genau so auf, wie so künstlich ist die Landschaft gezogen. Also so eine ganz klare Grenze, weil das dieser Wald ist, der in der Nähe von London ist, wo sie es gedreht haben. Und wenn du das jetzt so dagegen hältst, wie heutzutage eine Schlacht gedreht wird und wie sie Ridley Scott heute dreht, dann wirkt Ridley Scott überholt. Und das hat bei Napoleon, finde ich, noch funktioniert, weil Napoleon in Wirklichkeit ja kaum Schlachten zeigt. Der zeigt ja eine im Prinzip und alle anderen passieren nur auch, während eigentlich die Figuren die wichtigen Dinge haben. Aber und dann geht das noch mit den Close-Ups und so weiter.
Ja, aber ich finde, eigentlich passt es doch ganz gut, wenn man quasi sich an Gladiator jetzt anhängen will, dass man auch jetzt vielleicht seine Schlachten so inszeniert oder so schneidet, dass es eigentlich eher den Film ähnelt, die er früher gemacht hat.
Ja, aber da fehlen halt diese kleinen Drehbuchideen oder beziehungsweise die Ideen am Set. Das mit dem Vogel fehlt einfach. Du hast keinen Moment der Ruhe. Du hast nicht diesen genialen Moment, der Russell Crowe und Ridley Scott gekommen ist und wie sie es gespielt haben und wie sie es gedreht haben. Sowas hast du nicht. Du hast nur noch so eine Abfolge, wie, okay, das war wie ein Kleid, das müssen wir machen und das müssen wir machen. Das steht im Drehbuch, hier machen wir das halt. Und dann diese schrecklichen Seifenopern-Dialoge. Und dazwischen drin schlachten sie ein paar Leute ab. Und ich fand das tatsächlich nicht mehr so beeindruckend. Hat aber auch damit zu tun, der Film erinnert dich auch daran, dass die Musik nicht mehr von Hans Zimmer und Klaus Bartelt ist.
Ja, und nicht mehr das Pirates of the Caribbean-Thema testet.
Ja, genau. wo gemerkt, eigentlich nicht mal Hans Zimmer. Es wird ja immer Hans Zimmer zugeschrieben. Aber es war ja Klaus Bartelt, sein Co-Composer und sein Schüler. der mit ihm Gladiator gemacht hat und danach den ersten Fluch der Karibik. Das war ja nicht
Hans Zimmer, aber es war Zimmers Firma. Ja, ja. Aber ich habe den Gladiator, ich habe Gladiator 1 gesehen und war so, okay, man kennt das ja, also okay, jetzt war es ja anscheinend nicht der gleiche Komponist, aber wenn halt Komponisten verschiedene Sachen schreiben, erkennt man ja einfach durch die Instrumentenkombinationen und so bestimmte Motive, die die Leute halt nutzen, dass es halt der und der Komponist ist. Und das, finde ich, ergibt dann halt auch Sinn, aber ich finde, bei Gladiator 1 gibt's halt echt so ein paar Takte, die halt wirklich exakt das
Das ist genau Fluch der Karibik. Klaus Badelt hat bei sich selber geklaut, aber das hat er auch von Hans Zimmer gelernt. Der klaut ja auch dauernd bei sich selbst. Ja, aber also fair. Von daher, ja, to be fair. Oder wer weiß, was da wirklich jetzt von Hans Zimmer, was von Klaus Badelt ist. Das sind so Sachen, wenn du die zwei fragst, dann die sind ja zerstritten. Deswegen ganz schwierig, ist ganz schwieriges Thema. Mhm. Aber wenn du auf dem ich war schon mal auf dem Hans Zimmer Konzert in München und wenn der Gladiator einspielt, wenn der Fluch der Karibik einspielt, du merkst, also du kriegst die Gänsehaut mehr, du merkst, wie der ganze Saal aufgeregt ist, die Energie, die in diesem Score steckt. Und ich meine, man muss dem neuen Komponisten, den kennt man ja auch, ich habe jetzt gerade vergessen, welcher es ist, aber der hat
Harry Gregson Williams.
Der hat sogar mal Metal Gear Solid 2 gemacht, glaube ich, oder? War das der?
Ja.
Ja. Also auch sehr Hans Zimmer Scores, weil der von Metal Gear Solid 2 war auch schon sehr wie The Rock von Hans Zimmer. Und der zitiert ja an ein paar Stellen den Score von Gladiator 1. Mhm. Ansonsten ist es ein komplett eigenständiger Score, was ich erstmal gut finde, dass es ein eigenständiger Score ist. Aber du vergleichst dann zwangsweise die beiden miteinander. Und Gladiator 1 hat halt alles auf der Klaviatur, von aufregend, monumental, super emotional. Weißt du, und man merkt es ja auch am Ende, wenn sie dann noch mal den Hans-Zimmer-Score kurz einspielen, da wird man ja immer, also da fange ich schon fast an zu heulen, einfach nur, weil ich die Musik höre und an den anderen Film erinnert werde. Und all das fehlt mir ja. Also du guckst eine Schlacht im neuen Gladiator und du hast halt nicht mehr diese Wucht, die der Score auch noch mitgebracht hat zu dem ganzen Sounddesign. Und dann hat er die ganze Schlacht hat auch eine andere Dynamik. Also auch die Schlacht in Germanien, die hat ja eine richtige Dynamik. So, wer gewinnt und warum er gewinnt, wer beeindruckt da aussieht. Und all das ist ja hier nicht wirklich da. Die gehen da über die Mauer und dann haben zack verloren.
Afrika ja, es gibt nicht so eine Choreo oder nicht so eine Abfolge wie jetzt bei Gladiator 1 im Wald, irgendwie, wo man noch richtig sieht, wie dann die Sachen auch vorbereitet werden und so.
Genau.
Der Score, also ich muss auch sagen, der Score war jetzt für mich auch relativ blass. Also ich nicht jetzt auch nicht schlecht, aber ich erinnere mich jetzt nicht so an krasse so Themas oder so, die jetzt, also ich habe nichts davon im Kopf jetzt klingen. Ich muss aber nochmal auch anhören jetzt. Also ich höre eigentlich ganz häufig dann auch, wenn Filme rauskommen, den Score direkt danach. Habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob der jetzt überhaupt schon draußen ist, aber ich werde auf jeden Fall nochmal reinhören. Aber jetzt so von quasi gestern seit der Pressevorführung gab es jetzt keinen so, habe ich jetzt nicht so eine Melodie im Kopf gerade.
Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass der Score sich wirklich alle Mühe gibt, möglichst pathetisch, möglichst groß, möglichst episch zu klingen. Und der klingt auch gut. Aber normalerweise bin ich ja jemand, der von so Musik sehr leicht angesprochen wird. Mhm. Also ich gehe dann auch immer sehr schnell mit. Aber hier war das wirklich so, dass die Musik tönt und die Bilder sind groß und es lässt mich alles völlig kalt. Also ich bin tatsächlich während des Films, hatte ich wirklich Probleme, wach zu bleiben. Oh, krass, fast eingeschlafen. Mhm. Das echt? Passiert mir eigentlich nie. Nur in dem, also in der Pressevorführung ist es so. Und nochmal zu den Kampfszenen. Also sie sind halt veraltet inszeniert, hat Marco schon gesagt. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Aber warum mich die Kampfszenen auch im Kolosseum später auch völlig kalt lassen, sind ja die Figuren. Denn so Schlachten hin und her, schön und gut, aber eigentlich fiebern wir ja mit, wenn Figuren involviert sind, die wir mögen oder an dessen Wohlergehen uns was liegt. Und dadurch, wir haben ja schon vorher gesprochen, dass die Figuren halt alle relativ dünn, relativ flach sind. Und sorry, Paul Mescal, du bist halt einfach nicht Russell Crowe oder die Figur, die du spielst, ist nicht so gut ausgearbeitet wie die Figur von Russell Crowe. Und deswegen funktionieren die Arena-Szenen auch alle für mich nicht so. Also ich sehe hier nicht den römischen General, der in Ungnade gefallen ist und deswegen halt diese ganzen taktischen Manöver abziehen kann, sondern halt so ein Dude, der, keine Ahnung, der jung und wütend ist und dann auf einmal halt hängen ihm alle an den Lippen und das funktioniert alles für mich nicht. Das fällt alles komplett flach für mich.
Ich würde da vielleicht differenzieren zwischen, wie die Sachen technisch umgesetzt wurden und wie quasi die Schlacht dann emotional zu der Geschichte beiträgt, weil ich würde sagen, jetzt so vom Fun-Faktor her fand ich die Schlachten halt schon cool. Also ich, wie gesagt, ich war entertained. Aber so von, wie es jetzt, also ob ich jetzt mit dem Charakter mitgefiebert habe, würde ich jetzt auch sagen, eher mittelmäßig, weil ich finde diese Underdog-Situation, die Maximus halt im ersten Film hat, dass man halt wirklich mit ihm mitfiebert und dann sozusagen, ja, sieht, alle sind irgendwie gegen ihn und er muss irgendwie da jetzt weiterkommen. Das hat sich für mich nicht ganz so übertragen auf Lucius irgendwie. Also, also das kam einfach, da hat man nicht, vielleicht ist das dasselbe jetzt, was Fabian eigentlich gesagt hat, habe ich jetzt für ihn persönlich nicht so doll mitgefiebert. Ich war eher so, oh, das sieht cool aus. Oh, da sind Haie. Oh, jetzt rammt das Boot, das andere Boot. Yeah. Aber nicht so, oh, das hat jetzt irgendwie mich noch näher mit dem Charakter verknüpft, dass er jetzt, ich weiß ja nicht, diesen bestimmten Move gemacht hat in diesem Kampf oder so. Ja, naja. Aber zusätzlich vielleicht zu den Kämpfen jetzt, also wenn wir jetzt wieder über die Story sprechen, wir haben ja schon ein bisschen gesagt, dass im Prinzip Gladiator 2 richtig viel geklaut hat. Also es ist ja, der erste Teil ist ja quasi, ja, wie Fabian schon meinte, so eine Geschichte von einem Mann, der halt Gerechtigkeit will. Und es wurden ja eigentlich diese ganzen Plotpoints schon auf Teil 2 eigentlich übertragen. Also ich persönlich wurde jetzt nicht überrascht irgendwie von irgendwas, was in Gladiator 2 passiert ist. Ist jetzt vielleicht auch, weiß ich nicht, an sich nicht so schlimm. Aber wie fandet ihr das? Also fandet ihr, das funktionierte noch eigentlich? Also, obwohl es quasi so Copy-Paste war, oder denkt ihr jetzt durch die quasi Charaktere, dass dadurch, dass sie jetzt so flach sind, hat auch die Story eigentlich nicht mehr so gut funktioniert? Oder habt ihr jetzt den Film gesehen und wart so, okay, ich hab's zwar alles schon gesehen, aber also ist jetzt auch in Ordnung?
Du merkst schon in dem betretenen Schweigen, dass man nicht viel dazu sagen will oder kann. Oder
doch, also ich wollte dir eine Möglichkeit geben, was zu sagen. Also wenn du noch ein bisschen deine Gedanken ordnen musst, kann ich sonst das gerne übernehmen. Also ich finde, der erste Film war relativ simpel, hatte aber gut funktionierende Figuren und eine Geschichte, die emotional eben auch gut funktioniert hat.
Genau.
Während der zweite Teil, also diese ganzen Sachen übernimmt und dann immer noch einen draufsetzt und immer noch Sachen hinzufügt. Also der hat ja sehr viel mehr Story-Stränge jetzt als der erste Teil. Mhm. Und dadurch haben die all weniger Raum und weniger Zeit. Ich denke mir ganz oft in dem Film zum Beispiel, gibt es ja Szenen, wo Lucius erst quasi, Entschuldigung, erst so verleugnet, dass er der Sohn von Lucilla ist. Und später gibt es dann ja Szenen, wo er das akzeptiert, dass er ihr Sohn ist und sie auch quasi wieder als seine Mutter willkommen heißt. Und eigentlich sind das Szenen, die mega emotional sein müssten. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund, eben weil die Dialoge nicht so gut funktionieren oder weil auch das einfach nicht gut vorbereitet wurde, macht das nichts mit mir. Also,
weil wir schon wissen, dass es der Sohn ist.
Vielleicht auch, weil wir schon wissen, dass es der Sohn ist. Naja gut, aber es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, ich bin dein Sohn oder nein, ich möchte mit dir nichts zu tun haben.
Ja, das
stimmt. Es ist mir egal, ob du meine Mutter bist, es ist ja ein Unterschied. Und hier gibt es ja einen Sinneswandel von Lucius, der für mich aber nicht gut vorbereitet wird und auch nicht gut umgesetzt wird.
Ja. Und also, weißt du noch, was der Auslöser des Sinneswandels überhaupt war? Ich glaube, ich weiß raten. Es, aber das ist doch Blödsinn. Dass
ich glaube, also es müsste der Kampf in der Arena gewesen sein, oder?
Das ist der eine Kampf in der Arena. Sollen wir langsam in den Spoiler-Part gehen, damit wir da konkreter werden
können? Ja, lass mal spoilern jetzt. Achtung, Achtung, Leute, jetzt wird gespoilert. Haltet euch die Ohren zu oder guckt den Film schnell und kommt wieder zurück.
Ich meine, Lucius ist ja wirklich die ganze Zeit einfach sauer auf seine Mutter. Man versteht es ja noch nicht mal ganz. Weil selbst in seiner Erinnerung weiß man doch, also man sieht ja in seiner Erinnerung, dass sie ihn verstoßen hat oder weggegeben hat, um ihm das Leben zu retten. Warum bist du denn die ganze Zeit sauer auf sie? Ich wüsste gar nicht, ob er das überhaupt mal sagt. Dabei sagen die Leute ja so viel. Sie sagen ja alles, was sie fühlen. Und es steht ja in einem großen Widerspruch zu dem, was sie tun, teilweise. Und das ist halt so merkwürdig. Und dieser Turning Point, der Kampf in der Arena, da ist ja nicht mehr passiert, als dass der Mann, der seine Frau umgebracht hat, Pedro Pascal, ihm sagt, dass er seine Mutter liebt und auch schon Maximus geliebt hat. Das war's.
Also, ja, okay, cool.
Ah, stimmt.
Nicht mehr sauer.
Okay. Du hast mir nur, im Prinzip hat er ihm nur gesagt, ey, ich habe deine Mutter gefickt. Und danach, ja, ist doch so. Überleg doch mal, das ist doch der einzige Inhalt, der passiert ist. Und er wusste das ja schon vorher. Er wusste, er ist der Ehemann meiner Mutter und er mag halt auch Maximus, alle mögen Maximus. Herzlichen Glückwunsch. Das war's. Und eine Szene später ich würde dich doch als meine Mutter akzeptieren. Ich werde für die Freiheit von Rom kämpfen. Ich werde Pedro Pascal rächen.
Aber ist das
warum? Nicht
auch, weil die Mutter jetzt ja auch verurteilt ist und zum Tode verurteilt wird, dass das nochmal auch der Sinneswandel zusätzlich war? Also da weiß er doch auch schon, weil sie sitzt ja auch schon, Lucilla sitzt ja auch schon in Ketten dann auf dem Thron, als ihr Mann halt gebogenfeilt wird. Und
vielleicht. Also du meinst, dass da der Sinneswandel schon vorher ist?
Ja,
aber hat sie nicht vorher noch mit ihm geredet und da war der sie auch schon abgestoßen, meinte, weil sie jetzt in Ketten liegt auf einmal.
Weiß ich nicht mehr.
Kann sein. Aber dann war das nicht der Turning Point, da war der Kampf nicht der Turning Point, da war das ja schon vorher. Also es ist halt, ich will damit nur sagen, das ist so vieles ist Behauptung. Du hast halt die Plot Points aus dem ersten Film und was die Charaktere tun, warum sie es tun, wird behauptet. Es ist nicht nachvollziehbar. Du sitzt nicht da und denkst, ah, ja, ich hätte deine Mutter auch gehasst. Und jetzt denke ich, nein, du solltest auch für deine Mutter kämpfen. Du sitzt einfach nur da und siehst, na, er hasst anscheinend seine Mutter, warum auch immer. Oh, er will jetzt für seine Mutter kämpfen, warum auch immer. Aber okay, so, und das ist halt, es ist noch mehr Seifenoper. Ich habe ja schon gesagt, die Dialoge sind schon Soap Opera, aber auch die Entwicklung der Handlung ja im Prinzip auch. Weil Leute sind im Raum, sagen irgendwas und auf einmal tun sie was anderes. Aber so richtig nachvollziehen kann man es nicht, weil es weder gut gespielt ist, noch gut geschrieben ist.
Aber ich habe auch gerade gedacht, warum hasst er seine Mutter? Weil, wie du es gerade gesagt hast, da gibt ja wirklich keinen Sinn eigentlich. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, vielleicht hasst er aber auch eher stellvertretend seine Mutter, weil ja der Mann von seiner Mutter seine Frau umgebracht hat oder das Kommando gegeben hat, sie am Anfang da zu erschießen mit dem
Pfeil. Aber er hat ihn ja schon gehasst, da wusste er nicht, dass er mit seiner Mutter verheiratet ist.
Ja, aber deswegen hasst er... Ja, doch schon, aber dann hat er vielleicht gecheckt. Ich interpretiere jetzt gerade, ich überlege gerade auch quasi so live gerade, ob das vielleicht eher der Grund ist oder nicht. Kann auch sein.
Also es ist halt dieses auch, er hasst halt Rom, weil Rom die Welt erobert. Und seine Mutter stellvertretend für Rom, so ein bisschen.
Ja, Rom hat seine Frau getötet, Marco.
Ja, genau, Rom hat seine Frau getötet. Aber wie gesagt, wir sehen in seinen eigenen Flashbacks, in seinen eigenen Erinnerungen, wie seine Mutter alles tat, was sie tat, um ihm das Leben zu retten und sie selber nicht mit allem einverstanden ist, was Rom tut. Er kann ein ganzes Gedicht rezitieren. Wer kann denn ein Gedicht aus seiner Kindheit rezitieren? Und dann siehst du ganz klare Flashbacks und dann tut er aber in dem, was er sagt, so, als könnte er sich an das alles nicht erinnern. Würde ich damit sagen. Das ist doch merkwürdig. An Gedichte schon, aber nicht daran, wie deine Mutter dich geliebt hat.
Ich kann noch so ein komisches Deutschgedicht aus der 10. Klasse rezitieren von Goethe. Aber ich mach's jetzt nicht, weil es unangenehm ist. Aber es hat sich in mein Gehirn eingebrannt irgendwie.
Als Rausschmeißer hätte ich das gerne. Kann man das als Rausschmeißer
machen? Nee, nachher klappt's nicht bis zum Ende.
Ein bisschen Goethe? Oh, okay.
Nee, Herz, mein Herz, was bedrängelt dich so sehr? Okay, nicht auf. fand ich auch ein bisschen schwierig, wobei ich sagen muss, ich war dann am Ende aber schon, da kam die Emotion dann schon so in mich rein, als Lucilla dann von, das fand ich aber auch echt nervig, dass hier Macrin das noch Lucilla umgebracht hat. Ich wusste eigentlich schon von Anfang an, dass das mit Lucilla wahrscheinlich nichts wird, aber ich hatte irgendwie noch so diesen Optimismus, dass sie dann vielleicht doch irgendwie überlebt, aber dann ist sie einfach auch so eiskalt einfach mit einem Pfeil abgeschossen worden und dann und ich mochte sie und dann war ich traurig.
Auch hier hat sich Ridley Scott gerne selber zitiert. Er hat den Pfeilschuss, das ist ja ein sehr wichtiger Pfeilschuss, und er hat aber die Bildsprache genommen aus Robin Hood.
Stimmt.
In Robin Hood gibt's genau diesen Moment, in dem Russell Crowe tief durchatmet und sich sagt, ich glaube, er rezitiert sogar wieder dieses Until Lambs Become Lions. Und dann lässt er den Pfeil los. Oder vielleicht war das auch im Trailer nur so. Aber dann lässt er dann den Pfeil los und Zeitlupe und wieder losschnattert und so weiter.
Und Ridley Scott ist wie so ein Lehrer, der schon seit 30 Jahren unterrichtet und einfach nur seine alten Unterrichtsmaterialien nimmt und sie an seine Schüler gibt. Und manchmal an so einem Tag hat er dann so Mensch, jetzt bin ich noch mal richtig kreativ. So, jetzt habe ich noch mal eine Eingebung. Aber irgendwie habe ich jetzt auch schon alles.
Es gibt halt einen großen Unterschied. Er nimmt die gleiche Inszenierung für den gleichen Fallschuss quasi, also dieselbe Inszenierung für den gleichen Fallschuss. Und in Robin Hood ist es ein heroischer Moment. Ein Moment des, ich stehe jetzt auf als Held. Und in diesem Film ist es aber eigentlich ein tragischer Moment. Und ich finde, er hat aber diesen heroischen Anstrich. Denzel Washington sieht in dem Moment einfach extrem cool aus. Und darum sollte es ja nicht gehen. Es soll ja nicht darum gehen, dass Macrinus extrem cool ist gerade. Sondern es geht darum, dass seine Mutter stirbt. Es geht nicht darum, dass ein Pfeil den Bogen verlässt, sondern wie der Pfeil bei ihr einschlägt und sie stirbt. Aber der Film setzt hier den Style over die Substance.
Ich glaube, das musste oder mussten sie eigentlich auch machen, weil sie brauchten ja noch, also wir wussten ja offensichtlich schon, dass Macrinus halt intrigiert hat und so und was er alles im Hintergrund gemacht hat, aber eigentlich ist er ja gar nicht so häufig damit mit Lucius in Kontakt gekommen quasi und dann durch diesen Moment, dass er noch Lucius' Mutter umgebracht hat, das war ja so ein bisschen der Katalysator für die Szene, die man danach ja noch brauchte für den Film, dass eben Lucius dann am Ende quasi dann ja zum, ich weiß nicht, neuen Kaiser oder auf jeden Fall zur wichtigen Figur in Rom irgendwie erhoben wird. Und das halt, Macrinus ja musste ja sterben. Und ich fand, das war so ein bisschen, Lucillas Tod hat sich so ein bisschen einerseits konsequent angefühlt, weil er ja am Anfang noch davor meinte, er muss sie umbringen, um dann quasi mit ihrem Tod zu erreichen, dass die Leute sauer sind und dann kann er sich da quasi reinstellen. Aber es wirkte auch so ein bisschen faul. So, ich brauche noch mal kurz einen Grund, damit jetzt Lucius halt Macrinus hinterher rennt und dieses finale Duell noch stattfinden kann. Aber ja, ich weiß nicht, wie fandet ihr denn das Ende überhaupt so vom Film?
Also diese, der, ich habe das ja in unserem Skript genannt, der Traum von Rom TM. Ja, also das ist ja auch nichts, was sich jetzt Gladiator 2 irgendwie groß ausgedacht hat. Das ist ja auch schon im ersten Teil. Also auch schon im ersten Teil wird ja immer wieder, auch Helios hatte diesen Traum von Rom. Es wird aber bewusst vage gelassen und es ist auch nicht der Kern des Films und aus einem guten Grund. Hier in dem zweiten Teil ist es sehr viel wichtiger, also es wird sehr viel öfter thematisiert und das ganze Finale dreht sich ja um den Traum von Rom und was der Traum von Rom ist und dann hat ja noch Lucius da diese Rede und auch hier ist wieder, was für eine dumme Idee. Also es ist mir doch völlig egal, was für ein politisches System Rom hat. Rom ist ja auch völlig abstrakt. Also es geht ja eigentlich um den Überlebenskampf von Menschen in einer Arena. Und jetzt wird dieser Traum von Rom da drauf gepropft. Wir kriegen vom Leben in Rom überhaupt nichts mit. Die normalen Bürgerinnen und Bürger von Rom sind keine Figuren in diesem Film, sondern halt irgendwelche Menschen in ihren schönen Palästen. Und was mit diesem Traum von Rom eigentlich gemeint ist, ist völlig vage. Auch was auf dem Spiel steht, ist völlig vage. Und warum Lucius jetzt so auf einmal so drum kämpft, kann ich nicht nachvollziehen. Das ist auch wieder so was sich durch den ganzen Film durchzieht. Das lässt mich völlig kalt. Also wenn ein Mann seine Rache bekommt oder wenn der Bösewicht, der für alles Schlechte im Film verantwortlich ist, wenn der endlich besiegt ist, dann fühlt sich das an, also wie nennt man das?
Katharsisch?
Ja, so als Katharsis, genau, das ist eine Katharsis so. Und hier ist es ja nicht so. Also, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, lass mir kurz eine Sekunde drüber nachdenken. Genau. Und hier ist es ja nicht so. Hier ist es ja, diese ganze Rachegeschichte fällt völlig flach, weil die Figuren auch emotional nicht so funktionieren. Und stattdessen wird am Ende so getan, als ging es die ganze Zeit um einen Kampf um die Seele von Rom. Und das ist so super abstrakt und hat so mit der eigentlichen Handlung so überhaupt nichts zu tun oder mit dem emotionalen Kern der Geschichte überhaupt nichts zu tun. Das ist für mich einfach gar nicht funktioniert. Sind zum Beispiel auch am Ende, ist Lucius die einzige Figur, die dann noch am Leben ist und die dann mitmacht, die so wirklich, die wir so kennen. Also okay, der eine Arzt, der eine Mediziner ist noch mit dabei, aber ansonsten ist Lucius umgeben von römischen Soldaten. Die haben im restlichen Film überhaupt nichts, also die haben am Anfang, tauchen die als böse Bedrohung auf. Stellt euch mal vor, in Star Wars wäre das so, wir haben in Krieg der Sterne stürmt das Imperium den Blockadebrecher und am Ende steht Luke umgeben von imperialen Sturmtruppen und sagt, wir bringen wieder Frieden in die Galaxis und alle Sturmtruppen sagen, ja, würdest du da auch hängen. Hä? Das funktioniert aber überhaupt nicht auf einer emotionalen Ebene.
Nee, das ich finde, das geht, aber ich gerade gedacht habe, ist nicht sogar die Zeit, ist das nicht irgendwann auch die Zeit von den Soldatenkaisern dann in Rom? Also dann wird es ja passen, wenn er von Soldaten umgeben ist. Aber ich weiß, ich bin auch keine Historikerin, deswegen vielleicht ist es auch komplett falsch jetzt. Aber
es gibt halt für den Film halt keinen Sinn, genau wie Fabian sagt, weil das Gewicht, die kennen den doch gar nicht. Die wissen doch gar nicht, wer das ist. Diese Soldaten sind gerade nach Rom gekommen. Keiner von denen war in der Arena und hat ihm zugeschaut. Selbst das würde ja nicht reichen.
Er hat den Ring von diesem einen Typen
noch, den sie mögen. Das hat der eine dem Kommandanten erzählt. Und das reicht. Also jetzt
das haben die, feiert das hat er dann Mann. Allen erzählt.
Und die haben er reitet sogar vorher an seinen an den Prätorianern vorbei, die ihn ja umbringen sollen. Das war ja auch so albern. An einer engen Straße, du siehst die Straße, die ist eng. Er reitet an einer gesamten Armee der Prätorianer vorbei. Und keiner kommt auf die Idee so, ey, ist das nicht der Typ, von dem unser neuer Kaiser gesagt hat, wir sollen ihn umbringen?
Aber vielleicht warten die noch auf den Befehl, bevor sie ihn umbringen.
Dann sollen sie ihn festhalten. Also das ist halt albern. Also der Film, es ist alles Behauptung. Es ist einfach Behauptung. Die Behauptung zu sagen, es gibt einen Traum von Rom, der ist so vage, dass alle unmöglich den gleichen Traum haben können. Und dass er da die Rede hält und dann sind alle auf seiner Seite. Ich bin ganz mit Fabian. Das ist alles blanke Behauptung und totaler Mumpitz. Und es hat halt dadurch für dich auch gar kein Gewicht und ist komplett leer. Und das Ende funktioniert, wenn überhaupt, dann nur, weil sie natürlich wieder Gladiator 1 zitieren. Da muss er halt wieder in den Dreck greifen. Damit hat sie auch angefangen, aber in dem Fall halt mit den Körnern, jetzt sind sie Sandkörner, dass er reingreift. Und dann kommt aber die Musik aus Gladiator 1 und irgendwann ist er ein bisschen, irgendwie ist man ein bisschen traurig, weil die Mutter ist auch nicht mehr da. Und dann hast du halt das Gefühl von Gladiator und das ist alles. Also wirklich die Gefühle von damals nochmal so ein bisschen hervorkitzeln, ist das meiste, was man an Gefühlen kriegt bei Gladiator 2. Und falls das noch nicht rausgekommen ist, ich finde ihn mega scheiße, Fabian findet ihn auch mega scheiße, aber bei Lisa bin ich mir noch nicht sicher. Ich glaube, sie macht nur das Spektakel.
Ich wollte euch gerade fragen, nochmal in so einem finales Verdict, aber ja, ihr seid wirklich ganz schön underwhelmed. Ich muss sagen, ich glaube, bei mir ist das so ein Film von, so ein Fall von dieser Art von Film, wo ich weiß, dass halt viele Sachen bei dem Film nicht so stimmig sind, aber wo ich einfach persönlich einfach trotzdem unterhalten war. Also ich muss sagen, ich fand ihn wirklich gut eigentlich. Also nicht krass gut, aber ich hatte eine gute Zeit so an sich.
Ich kann es zwar nicht verstehen, aber es ist ja eine Mehrheitsmeinung. Also wenn die Rotten Tomatoes, also jetzt sind wir gerade bei 80, ich glaube, es ist schon auf 70 gefallen, aber es wird positiv bleiben. Die meisten Kritiker werden sagen, und ich behaupte Audience dann wahrscheinlich auch, das ist ein guter Film oder zumindest den Daumen hoch. Das passt ja bei Rotten Tomatoes immer mehr besser als bei jedem anderen Film davor. Daumen hoch, Daumen runter. Der Daumen hoch ist halt eher da. Ich verstehe es halt einfach nicht ganz. Ich weiß noch, also ich war jetzt mit 3 Kollegen im Kino bei dieser Premiere. Mhm. 3 von 4 fanden ihn scheiße. Oh. Aber der andere, der vierte war Wally von der GameStar. Und ich weiß zumindest, sein Arbeitstitel für seine Review auf der GameStar, leider geil. Also er fand das, es hat ihn total gecatcht. Also dieses Spektakel, das reicht. Und das ist okay, cool.
Also ich muss auch sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein filmisches Meisterwerk ist, was ja vielleicht dann auch viele Leute über den ersten Gladiator sagen. Aber ich habe jetzt, Fabian ja meinte, er ist im Kino fast eingeschlafen. Ich hatte tatsächlich wirklich Angst davor, dass ich bei dem Film einschlafen werde. Mhm. Aber ich war wirklich ich war gefesselter und wacher, als ich dachte. Mhm. Ich meine, ja, aber Haie im Kolosseum, Schlachten, die Figuren waren jetzt vielleicht nicht die geilsten, aber auch nicht die beschissensten, fand ich. Ich mag Lucilla. Ich mag Haie. Kann man mal machen. Also fand ich in Ordnung. Ja, das mein.
Darf ich euch noch eine Frage stellen? Und ich gebe sie auch gleich weiter an die Leute, die es auf YouTube schauen, statt als Podcast hören. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr den Film gesehen habt, jetzt das Ende, da sieht man ja wieder die Hand, und ich behaupte, es ist die Hand von Russell Crowe, wie sie wieder über das was ein Weizenfeld oder über die Gräser geht, ne? Und so drüber streichelt. So ein bisschen creepy mit der coolen Musik von Hans Zimmer. Und das ist ja ein sehr catchy Moment. Mein erster Gedanke war, natürlich ist das einfach Material aus dem ersten Film, das sie wiederverwenden. Aber mein zweiter Gedanke war, irgendwie sieht seine Hand fleischiger aus als in Gladiator 1. Und ich habe mir dann ganz kurz gedacht, kann das sein, dass es ein versteckter Cameo von Russell Crowe ist? Das ist der Russell Crowe von heute, das ist einfach nochmal gestellt, weil er hat ja, also ohne ihm zu nahe zu treten, wir haben gewichtstechnisch eine ähnliche Entwicklung in den letzten 10 Jahren durchgemacht, ich und Russell Crowe. Und meine Hand ist jetzt auch ein bisschen fleischiger als von vor 10 Jahren. Und wenn ich jetzt nochmal so über die Wiese drüber gehen würde, ja, würde es wahrscheinlich auch eher so aussehen wie da jetzt. Ich habe wirklich gedacht, ist das eine neue Aufnahme oder ist es jetzt doch von früher? Und ich möchte jetzt einfach diese Inception bei euch lassen, dass wenn ihr euch diesen Moment nochmal anschaut, wir können ja jetzt noch mal, wir müssten jetzt nochmal ins Kino rennen oder warten, bis halt ein Heimkino kommt. Aber ich würde es gerne mal nebeneinander halten. Übrigens, kleiner Hinweis, wir reden ja jetzt bei Gladiator 2, weil, ich weiß nicht, wann ihr das Video schaut, weil der gerade im Kino gestartet ist im November. Ich habe mir sagen lassen, dass Gladiator 1 eine Kinosperre hat im November. Also der darf in keinem Kino gezeigt werden, weil sie ja wollen, dass die Leute in Gladiator 2 gehen. So, also man hätte, es wäre jetzt eigentlich perfekt für einen Rewatch gewesen. Bisschen schade, dass sie es nicht machen, weil dafür würde ich jetzt einfach Geld ausgeben. Aber er ist jetzt gerade eben, glaube ich, wieder auf Prime gelandet. Also als kleiner Tipp, wenn ihr jetzt Bock habt, Gladiator einzusehen, und ich garantiere euch, es ist der bessere Film, auf Prime ist er gerade zu schauen, und da werde ich mir dann noch mal angucken müssen. Und dann, wenn irgendwann der zweite auch da ist, kann ich sie nebeneinander halten. Aber wenn ihr da draußen es vielleicht besser gesehen habt als ich, sagt mir gerne Bescheid. Ich habe jetzt nicht noch mal nachgeschaut, wie es in Gladiator 1 aussah. Aber ich behaupte, im zweiten ist es fleischiger. Das ist eine etwas andere Hand.
Ich habe irgendwie da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich diese Hand gesehen habe. Aber wenn ich den Film noch mal schauen sollte, dann werde ich drauf achten. Und vielleicht können das ja echt, das ist ja echt ganz praktisch, dass der Podcast gerade quasi jetzt rauskommt oder der Vidcast, wenn die Leute jetzt anfangen, ins Kino zu gehen. Aber vielleicht haben ein paar davon das dann schon vorher gehört und können es das dann schon schreiben.
mir fällt da gerade ein, ich kann ja einfach mal zumindest nachschauen, wie es in Gladiator 1 aussah. Ich habe es doch hier gerade vor meiner Nase. Und ja, es ist schon Nummer 9 in Deutschland, sehe ich gerade. Also es ist direkt eingeschlagen. Also ihr seid da nicht die Einzigen, die den sehen wollen. Ach, die Musik auch, ne? Der Gesang, das live zu sehen, übrigens Hans Zimmer und Konzert, das ist dann auch die Sängerin gewesen von damals. Die war dann auch da und hat das genauso wiedergegeben. Herrlich.
Ich war auch bei Hans Zimmer, aber nicht mit ihm als Dirigenten, sondern quasi diese Hans Zimmer Experience, aber wo dann quasi auch die Leute waren, und das war auch richtig geil. Also ich fand es auch richtig gut.
Aber ich kann eine kleine Anekdote aus dem Konzert erzählen, weil er hat das ja dann immer zwischenmoderiert, und er als Deutscher, als Schwabe, hat er, war aber froh, dass man wieder Deutsch reden kann, aber er hat halt natürlich diesen amerikanischen Akzent hier so drin. Und er hat erzählt, wie das war damals, als er abends angerufen wurde von Ridley Scott. Und Ridley Scott gemeint hat, pass auf, ich habe eine Idee, ich will so einen Sandalenfilm machen. Und die Inspiration war ja das, was Fabian gezeigt hat in seinem Video, dieses berühmte Bild von dem Gladiator, der raufschaut und nach dem Daumen hoch, Daumen runter verlangt. Und das war die Inspiration. Und dann haben die zwei die ganze Nacht durchtelefoniert und drüber geredet, wie denn so ein Score sein könnte für so einen Film, wenn man das heute macht. Weil ihr müsst euch überlegen, in den 90ern, also 2000 rausgekommen, in den 90ern über einen Sandalenfilm zu reden, ist ja über ein Filmgenre zu reden, das seit 40 Jahren tot ist. Ja. Das ist ja wirklich keinen interessiert und zu dem halt niemand mehr irgendetwas macht. Und dann hat er die ganze Nacht mit ihm durchtelefoniert. Und irgendwann ist morgens die Ehefrau von Hans Zimmer so die Treppe runtergekommen, so, hä, was ist hier los? Und er halt so, wir machen einen Sandalenfilm! und sie dann nur so, oh, boys.
Oh, aber Hans Zimmer ist aber auch einfach so krass verrückt, aber so in der geilsten Art und Weise. Es gibt ja auch diese Story, wie er die Musik zu Dune 1 gemacht hat und dann einfach Denis Villeneuve die ganze Zeit immer noch Musik geschickt hat, obwohl der Film schon draußen war. Und Denis Villeneuve so, Junge, der Film ist schon zu Ende, warum schickst du mir noch Musik? Und Hans Zimmer so, I can't be stopped, ich kann nicht aufhören, es muss weitergehen jetzt.
Das war dann für den zweiten Film die Musik, ne?
Wahrscheinlich schon, ja. Nee, genau. Aber ja, genau. Sagt uns gerne Bescheid mit der Hand. Und ansonsten, wenn ihr
Ich sehe sie auch nicht. Ich finde sie nicht.
Sie ist auf jeden Fall am Anfang des Films. Vielleicht denkst du an die Szene. Ich habe gerade überlegt, ob es am Anfang und am Ende des Films die Hand ist.
Also ja. Ich dachte am Ende auch, also bestimmt sogar, aber ich überspringe hier die ganze Zeit diesen einen Shot halt anscheinend. Ich komm da nicht, ich kann den nicht greifen. Am Anfang habe ich es auch. Du hast recht. Ganz am Anfang ist der allererste Shot.
Aber ich weiß, dachte, als hatte auch gedacht, dass der am Ende nochmal ist.
Die ist fleischiger, als ich es in Erinnerung hatte. also vielleicht ist es doch ein wiederverwertetes Ding. Ich nehm's zurück.
Okay.
Ich bin mir nicht, aber 100% sicher bin ich mir nicht. Immer noch.
Okay,
nicht.
Also während Marco noch weiter in die Recherche geht, können wir an dieser Stelle schon mal sagen, wenn ihr Bock habt auf Haie in Rom, dann gönnt euch ab heute Gladiator 2 im Kino. Sagt uns Bescheid wegen der Hand. Und ja, ansonsten würde ich mich jetzt an dieser Stelle von euch und von uns allen hier verabschieden. Ich fand, es war ein sehr cooler Talk, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ja, dann kommt gern wieder zurück zum Podcast oder auch auf YouTube. Da veröffentlichen wir ja jede Woche Videos und den Podcast alle 2 Wochen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst uns Kommentare da. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal.
Salve.
Salve. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Marco Risch. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.